Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Klassisches Führen ist ja oft so ein Stückchen weit Feuerwehr, immer dort zu sein, wo es brennt, im Sinne von nicht günstig brennt. Und Positive Leadership ergänzt das jetzt. Positive Emotionen beispielsweise können ganz unterschiedlich sein. Die meisten Menschen haben ja so dieses Gefühl, das ist so was Lautes, ne? So, da lachen wir und da haben wir Spaß und Freude. Aber positive Emotionen ist zum Beispiel auch so etwas wie etwas bewusst genießen zu können. Und ich denke, wenn wir das sichtbarer machen, wenn wir Menschen am Arbeitsplatz das sichtbarer machen, wenn wir übrigens Menschen auch im privaten Leben auch weitaus mehr zeigen, was sie dazu beitragen für die Gesellschaft im Ganzen, welche Möglichkeiten sie haben, etwas beizutragen, dann glaube ich, dass es eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten ist. Ne?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Paperwings Podcasts. Heute widmen wir uns einem Thema, das die moderne Arbeitswelt revolutioniert. Positive Leadership. Wir fragen uns oft, wie führen wir Teams so, dass Menschen aufblühen und gleichzeitig Bestleistungen erbringen. Unser heutiger Gast liefert die wissenschaftlichen und praktischen Antworten darauf. Er ist Wirtschaftspsychologe, lehrt an den Universitäten Wien und Klagenfurt und gilt als der führende Experte für Positive Leadership im deutschsprachigen Raum. Er ist Entwickler des Perma-Lead-Modells und zeigt Unternehmen, wie messbar mehr Erfolg durch die Stärken der Mitarbeiter entsteht. Ich freue mich sehr, ihn jetzt über Folge 271 begrüßen zu dürfen. Im Vorgespräch habe ich schon gesagt, er hätte schon längst da sein dürfen, aber umso mehr hat er heute zu erzählen. Herzlich willkommen, lieber Markus.
Lieber Dani, vielen Dank für die Einladung und wie ich schon im Vorgespräch zu dir gesagt habe, hättest du mich vor 200 Folgen eingeladen, hätte ich wahrscheinlich um einiges weniger zu erzählen gehabt als heute. Also perfekter Zeitpunkt.
Ja, ich habe mich schon viel in dem Podcast mit dem Thema positive Psychologie beschäftigt. Es war Philipp Streit da, es war Christian Thiele da, Professor Dr. Eva Asselmann und auch Dr. Katrin Hegendörfer. Wir alle haben dieses Thema unterschiedlich beleuchtet und den Nutzen und den Mehrwert von positiver Psychologie rausgearbeitet. Und gleichzeitig ist, glaube ich, das Thema positive Führung oder die Anwendung positiver Führung in der Unternehmenswelt noch gar nicht so verbreitet, wie ich es mir als Führungskräftetrainer manchmal wünschen würde. Lass uns trotzdem nochmal für die, die die Folgen noch alle nachhören müssen, nochmal einen kleinen Abriss geben. Was ist eigentlich Perma-Leadership? Wie ist es entstanden und wie bist du dazu gekommen?
Also mal die kürzestmögliche Variante, dass man dem auch ein bisschen folgen kann. Du hast ja schon gerade aufgezählt, einige Kapuzunder, die du hier schon in deinem Podcast hattest. 1998 würde ich mal sagen, als Gründungsjahr der modernen positiven Psychologie, so wie wir sie heute definieren. Ganz wichtig als Ergänzung zur klinischen Psychologie. Ich glaube, das ist etwas, das wird sich sicher heute auch durch unser Gespräch ziehen, was mir ganz wichtig zu Beginn auch ist. Positive Psychologie ist nicht das positive Denken. Das größte Missverständnis, das ich am häufigsten höre, wir müssen uns alle lieb haben, wir dürfen nicht mehr positive Rückmeldungen geben, wir müssen uns die Welt schönreden oder wir dürfen nur mehr das sehen, was gut läuft. Völlig falsches Verständnis. Es geht nicht um positives Denken, sondern positive Psychologie sieht sich als Ergänzung zur klinischen Psychologie. Klinische Psychologie fokussiert sehr stark das Leiden, jetzt mal sehr, sehr allgemein formuliert, psychische Erkrankungen sind da dahinter oder Beziehungen, die toxisch sind und so weiter, was ja auch Teil des Lebens ist. Und die positive Psychologie ergänzt auf akademischem Level, also auf Level von Studien und Wissenschaft, das Ganze jetzt mit der Beforschung von dem, was gut läuft im Leben, Und in meinem Fall bei Positive Leadership interessiert uns besonders Teams, die besonders gut laufen, Organisationen, die besonders erfolgreich sind, Menschen, die am Arbeitsplatz besonders glücklich sind und Erfüllung finden, alles das zu beforschen und sich auch anzusehen, was macht es denn aus und letztendlich dann daraus Maßnahmen abzuleiten, die man wiederum übernehmen kann als Führungskraft, als Organisation und natürlich auch als Mensch, der im Arbeitsbereich tätig ist. Und somit kann man sagen, Positive Leadership ist ein Führungsansatz, dessen Wurzeln in der positiven Psychologie liegen, der sich aus den Modellen und aus den Forschungsergebnissen der positiven Psychologie nähert und dieses Wissen oder auch diese Ergebnisse oder auch diese Erfahrungen auf Organisationen, in meinem Fall ganz konkret auf Führungsansätze umlegt und sich dann ansieht, ob das messbare Effekte hat oder ob wir messbare Zusammenhänge zu Kennzahlen finden, die für Unternehmen relevant sind. Und da kann ich schon vorgreifen, da haben wir eine Menge an Kennzahlen gefunden, die hochsignifikant korrelieren mit diesem Führungsansatz. Also das war jetzt die sehr, sehr, sehr verkürzte Variante, was Positive Leadership ist.
Ja, super. Da möchte ich nachher auch gerne reingehen, weil ich nutze auch gerne mal den Frame so als Managementberater Wertschöpfung durch Wertschätzung. Das heißt, da gibt es einen Zusammenhang, da werden wir später reingehen. Aber lass uns noch am Anfang bleiben. Was war eigentlich der Moment, an dem du gemerkt hast, Defizitorientierung in der Führung funktioniert nicht mehr?
Ich würde es gar nicht so streng formulieren im Sinne von funktioniert nicht mehr, sondern ich würde es tatsächlich ein bisschen weicher formulieren, nämlich mit ist nicht ausreichend. Also im Sinne von Defizitorientierung bedeutet ja, wo gibt's Probleme, wo gibt's Fehler, wo funktionieren Prozesse nicht und so weiter. Ich sehe das als total wichtig, dass Führungskräfte das natürlich auch erkennen. Jetzt kommt das große Aber. Aber viele Menschen, die in Führung sind, sehr oft auch übrigens aus Zeitgründen, beenden dort ihre Tätigkeit, wo Dinge dann laufen, wo es keine Fehler mehr gibt, wo es keine Defizite mehr gibt. Und dann schaut man, wo gibt es weitere Defizite. Ne? Klassisches Führen ist sehr oft so ein Stückchen weit Feuerwehr, immer dort zu sein, wo es brennt, im Sinne von nicht günstig brennt. Und Positive Leadership ergänzt das jetzt. Also das nochmal so als Einordnung. Ich sehe es nicht als entweder oder, sondern als Ergänzung. Ich bin selber vor fast 20 Jahren mittlerweile auf dieses Thema gestoßen. Und das nicht mal aus eigenem Interesse, muss ich dazu sagen, sondern es war eher eine Aneinanderreihung von Zufällen. Ich habe an der Uni Wien meine Dissertation zum Thema Entrepreneurship geschrieben und zu dem Thema auch geforscht. Für alle, die mit dem Thema nicht vertraut sind, was, glaube ich, ganz viele sind, weil es ein Orchideenthema ist. Entrepreneurship ist Mitarbeitende, die sich im Unternehmen so verhalten, als ob sie eigenes Unternehmen wäre. Also so wie Entrepreneurship quasi die Unternehmerin, der Unternehmer, und Entrepreneurship ist quasi das gleiche Verhalten, aber innerhalb des Unternehmens. Und zu diesem Thema habe ich meine Doktorarbeit geschrieben und geforscht. Und war dann eingeladen zu einem Vortrag, um über dieses Thema in einer Bank zu referieren, was ich da rausgefunden habe, welche Rahmenbedingungen es braucht und so weiter. Das war überwiegend so mein Forschungsthema. Und ich wusste damals noch gar nicht, wie nah ich schon an Positive Leadership bin, weil ich den Begriff auch nicht kannte. Und ich habe nach diesem Vortrag dann direkt eine Einladung von der Bank bekommen, im nächsten Jahr wieder einen Vortrag zu halten bei dieser Veranstaltung. Und der damalige Leiter der Personalentwicklung hat mich dann ein paar Wochen später zu einem Gespräch eingeladen, um ein bisschen zu sondieren, was ich im nächsten Jahr da reden könnte. Und er hat mich auf den Begriff Positive Leadership gebracht. Er hat mir erzählt, er wäre da bei so einem Vortrag gewesen in München, wo da so ein Amerikaner da war, Klammer auf, es war Kim Cameron, dessen Namen mir damals völlig unbekannt war. Und der hätte da etwas über Positive Leadership gesagt und das klinge erfolgsversprechend und ob ich nicht dazu etwas machen kann. Und ich, man muss dazu sagen, das ist jetzt fast 20 Jahre her. Und ich habe das zurückgewiesen und dann gesagt, Positive Leadership, was soll das sein? Ich glaube nicht, dass das irgendwas Seriöses ist, sondern wieder irgend so ein lustiger Begriff. So gefühlt ist ja jedes Monat gibt es einen neuen Führungsstil und dann springen ganz viele drauf und ein halbes Jahr später kommt das nächste. Und ich habe das dort eingereiht und habe zu ihm dann auch gesagt, du, also nein, dazu kann ich weder was sagen, noch glaube ich, dass das irgendwas Sinnvolles ist. Und er ist aber sehr hartnäckig geblieben. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass ich mich dann begonnen habe für eine Auftragsforschung, die es dann von dieser Bank gab, an die Uni Wien, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und es gab damals noch nicht so viel zu dem Thema. Also es gab ganz wenig Forschung. Es gab unterschiedlichste Definitionen, was dieses Positive Leadership überhaupt sein soll. Ich erinnere mich mit Schrecken den ersten Forschungsartikel, den ich dann gelesen habe, weil ich mich ja mit dem Thema dann quasi beschäftigt habe ein bisschen, war die Definition damals von Positive Leadership ist eine Führungskraft mit einer positiven Lebenseinstellung. Und genau das hatte ich befürchtet, dass ich jetzt genauso in diese, ja, also definitiv nicht das, was wir in der Wirtschafts- und Organisationspsychologie als fundierten Führungsansatz sehen, beschäftigen werde. Aber so kam ich mit dem Thema in Berührung. Und wir haben dann auch so ein Projekt eben gemacht für diese Bank. Das habe ich so ein bisschen, ja, also es war jetzt nicht mein großes Herz bei dem Projekt, weil ich habe es eher durchgeführt. Aber dadurch, dass wir das gemacht haben, kam ich dann in Berührung relativ rasch mit Menschen aus der positiven Psychologie. Und ich bin dann eingeladen worden zu einem Kongress, um dort zu berichten von dem, was wir da geforscht haben. Und der Rest war fast eine Aneinanderreihung an Zufällen, wurde dann zum Abendessen dort eingeladen. Ich kannte niemand aus der positiv-psychologischen Community, muss ich dazu sagen, weil das Projekt, das wir damals für die Bank gemacht haben, haben wir rein aus den Wirtschaftswissenschaften aufgezogen. Und da kam eigentlich positive Psychologie nicht wirklich vor, sondern eher so wirtschaftswissenschaftliche Ansätze. Und war ihm dann eingeladen, habe dort berichtet, war dann beim Abendessen dabei und saß reiner Zufall neben einem sehr Bekannten aus der positiven Psychologie, nämlich Martin Seligmann, und wusste nicht, dass ich neben Martin Seligmann sitze, was noch und habe mit ihm sicher schon 15 Minuten geredet gehabt, als auch ein Psychologe, der halt aus Amerika kommt. Und bin erst im Laufe des Gesprächs dann irgendwann draufgekommen, dass das Martin Seligmann ist, und war noch immer sehr naiv, weil für mich war Martin Seligmann Depressionsforscher und habe ihn ein Fettnäpfchen nach dem anderen, glaube ich, nachdem wir schon eine halbe Stunde geredet haben, dann gefragt, was er denn bei so einer Veranstaltung hier macht. Heute weiß ich natürlich, er ist der Begründer der modernen positiven Psychologie und quasi der Kapazunder, wenn man so möchte, oder einer der großen Kapazunder in diesem Bereich. Und so bin ich da eher sehr naiv reingerutscht, habe dann aber sehr rasch für mich erkannt, dass das eine erstens mal echt spannende, tolle Community ist mit einer ganz anderen Herangehensweise als die, die ich in der Organisationspsychologie so kannte. Also auch eine Community, wo ich das Gefühl hatte, da geht's auch um Freude und auch um Spaß und so weiter, was mich sehr angesprochen hat. Das war das eine. Und das andere, dass ich dann mich natürlich schon auch damit beschäftigt habe, was hat denn diese Community da bereits entwickelt? Und da gab es für mich dann wirklich so einen sehr augenöffnenden Moment, ist vielleicht untertrieben, aber eher so einen Zeitraum, wo sich zwei Dinge für mich so zusammengeschoben haben. Das eine war, ich habe vor rund 30 Jahren meine Coaching-Ausbildung gemacht. Da war nichts mit Wissenschaft, sondern das war, so macht man das. Und da gab es aber auch schon so Dinge wie zum Beispiel zielorientierte Fragetechniken oder welche Haltung ist hinter etwas oder dass positive Emotionen günstig sein könnten oder so etwas oder auch, dass Sinnhaftigkeit wichtig ist, aber eben völlig ohne Wissenschaftsbezug. Oder zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass es den damals gab in meiner Ausbildung. War mir übrigens auch überhaupt nicht wichtig. Und wie ich dann in Kontakt mit der positiven Psychologie gekommen bin, wurde für mich plötzlich sichtbar, das, was ich gelernt habe praktisch in meiner Coaching-Ausbildung und auch schon längst anwende seit Jahren, da gibt's offensichtlich wissenschaftliche Evidenz dazu, die aber erst nachfolgend scheinbar kam aus der positiven Psychologie heraus. Und diese Kombination fand ich super spannend, weil es plötzlich Methoden auch gab, von denen man zeigen konnte, dass das hilfreich ist, dass ich als Ausgangspunkt nicht das Leiden brauche von Menschen, na, so wie das ja in der Psychotherapie zum Beispiel der Fall ist oder generell in der klinischen Psychologie, die ja quasi daran ansetzt, Leidenszustände zu reduzieren. Und das hat für mich jetzt in dieser Kombination, die ich ja damals schon war, als jemand, der in der Wissenschaft tätig ist, aber auch in der Praxis tätig ist, absolut Sinn ergeben. Und deswegen bin ich dann stärker an dieser Community auch angedockt. Und relativ rasch hat dann Martin Seligmann irgendwann über sein PERMA-Modell berichtet, dass er, wie er damals meinte, quasi das Endprodukt seiner Wellbeing-Forschung ist. Und er hat das ja als Wellbeing-Modell vorgestellt, also quasi, was brauchen Menschen, dass sie Wellbeing erleben. Man kann das gar nicht so gut auf Deutsch übersetzen übrigens. Und hat diese 5 Elemente definiert. Und ich habe ihm zugehört und habe mir gedacht, wow, das, was er da bespricht über Wellbeing, das passt ziemlich gut zu verschiedensten Führungsansätzen, die ich damals auch an der Uni unterrichtet habe. Und aber für Studierende, um ihnen halt Führungsansätze beizubringen. Und ich habe mir gedacht, wenn man das PERMA-Modell auf Führung umlegen würde, dann wäre das so etwas wie ein integratives Führungsmodell, wo verschiedene Führungsansätze in diesem Modell vereinigt werden. Völlig unabhängig davon eigentlich, dass es ein Modell der positiven Psychologie ist. Also für mich war eher das Spannende, das könnte einen Frame geben, wo man ein integratives Führungsmodell daraus entwickeln kann. Und so kam die Idee, PERMA, das ja eigentlich ein Wellbeing-Modell ist, auf Führung umzulegen und Führungsansätze dazu integrieren. Und das ist jetzt auch schon lange her. Und dann habe ich das gemacht, konnte auch andere Menschen begeistern, mit mir diesen Weg zu gehen. Und dann auch zu beforschen letztendlich, ob das tatsächlich funktioniert. Und heute, viele Jahre später, wissen wir, es funktioniert, wenn man dieses Wellbeing-Modell PERMA auf Führung umlegt, daraus PERMA-Lead macht, weil wir zeigen können, dass Führungskräfte, die nach diesem Ansatz führen oder die verstärkt nach diesem Ansatz führen, weitaus bessere Kennzahlen in ihren Teams, in ihren Organisationen haben, dass es einen unglaublich günstigen Zusammenhang gibt zu Zufriedenheit der Mitarbeitenden, zu Dingen wie Arbeitszufriedenheit, aber auch Stressbelastung bei Mitarbeitenden, Bindung ans Unternehmen und so weiter. Und wie wir heute auch wissen, korreliert PERMA-Lead sehr stark mit günstigen Aspekten bei der Führungskraft selbst, wie zum Beispiel eigene Stressbelastung. Oder wir haben jetzt zum Beispiel eine ganz aktuelle Studie gemacht, wo wir zeigen können, dass Führungskräfte, die mehr nach diesem Prinzip führen, sich weitaus leichter tun, mit den Veränderungen umzugehen im Sinne von Innovation, also auch sich anzupassen an die Gegebenheiten, die heute sind. Also auch für Führungskräfte ist es günstig. Und ja, das war jetzt die ein bisschen längere Version. Wie kam ich zu dem Thema und wie kommt letztendlich dann hier ein Führungsstil raus? Aus einem Forschungsbereich positive Psychologie, die ja gar nicht Organisations- oder Wirtschaftspsychologie im Fokus hat, sondern eigentlich das Wohlbefinden, Stärkenorientierung generell bei Menschen im Leben.
Ja, jetzt haben wir das schon ganz oft erwähnt, PERMA-Lead, aber was es ist, haben wir noch gar nicht gesagt. Mhm. Also es steht ja für Positive Emotions, Engagement, Relationships, Meaning und Accomplishment. Genau. Jetzt habe ich die Anglizismen reingeworfen und überlasse dir gerne die Aufgabe, das ein bisschen aufzudröseln, um zu sagen, hey, woher kommt das Akronym, wie hat sich das gebildet und warum ist es eigentlich so ein zielführendes Instrument? Mhm.
Also das Permalit-Modell kommt ja aus dem Muttermodell, aus dem Perma-Modell. Du hast ja die Buchstaben auch schon benannt. 5 Aspekte, von denen man heute forschungsmäßig recht gut belegen kann, dass wenn diese 5 Elemente im Leben eines Menschen da sind, dann kommt es zum sogenannten Flourishing. So ist der amerikanische Originalbegriff. Aufblühen heißt direkt auf Deutsch übersetzt. Ich würde es eher benennen als Potenzialentfaltung. Also nochmal in einem Satz zusammengefasst. Wenn Perma da ist, dann entfalten Menschen ihr Potenzial. Mit ganz, ganz vielen weiteren positiven Begleiterscheinungen. Hinter diesen Buchstaben stecken jetzt, was sind die Elemente, die wir brauchen, dass es zu dieser Potenzialentfaltung kommt. Und da hilft uns Perma sozusagen als Eselsbrücke. Das P steht für positive Emotionen. Wir brauchen ein gewisses Maß an positiven Emotionen in unserem Leben, damit wir unser Potenzial entfalten und damit wir uns wohlfühlen, damit wir unsere Stärken ausleben und noch vieles mehr. Jeder Bereich von diesem Perma, und jetzt sind wir gerade beim P, hat eine Menge an Forschung dahinter. Positive Emotionen beispielsweise können ganz unterschiedlich sein. Die meisten Menschen haben ja so dieses Gefühl, das ist so was Lautes, ne? So, da lachen wir und da haben wir Spaß und Freude. Aber positive Emotionen ist zum Beispiel auch so etwas wie etwas bewusst genießen zu können. Oder zum Beispiel so etwas wie Staunen im Sinne von einer Berührtheit, wenn man zum Beispiel auf einem Berggipfel steht und so runterblickt und einfach so ein Gefühl von Ergriffenheit hat. Also alles das können positive Emotionen sein. Ein kleiner Einschub vielleicht. Ich finde den Begriff positive Emotionen nicht sehr glücklich gewählt, weil es so eine starke Wertung hat. Ich bin eher dazu übergegangen, es als angenehme Emotionen zu beschreiben, weil es gibt ja auch unangenehme Emotionen, die durchaus positive Effekte haben. Und ich glaube, dass mit dem Begriff positive Emotionen so ein bisschen verbunden wird, die sollte man haben und negative sind die, die man nicht haben sollte, was so eigentlich gar nicht gemeint ist, sondern in der positiven Psychologie meint man mit positiven Emotionen angenehme Emotionen. Das vielleicht nochmal zur Klarstellung. Aber P, wenn ich das anders benennen würde, würde nicht mehr Perma rauskommen. Deswegen lassen wir jetzt mal das P an der Stelle. Also das ist mal das P. Dann haben wir das E. E ist Engagement. Und Engagement ist, wie sehr habe ich überhaupt die Möglichkeit, mich einzubringen in meinem Leben. Und einzubringen bedeutet, wo habe ich Gestaltungsspielraum? Wo kann ich meine Stärken überhaupt einbringen, die ich habe? Da gehört übrigens auch so etwas dazu, wie oft mache ich Dinge in meinem Leben, wo ich so wirklich auch in einen Flow komme. Flow ist so ein Erleben, wo du völlig aufgehst in der Tätigkeit. Der großartige Psychologe Csikszentmihalyi hat ja Zeit seines Lebens diesen Effekt erforscht und eigentlich gezeigt, wie wunderbar dieser Flow-Zustand ist, wenn man so völlig mit der Tätigkeit eins geworden ist. Das ist echtes Engagement-Erleben. Und wir brauchen Gestaltungsspielraum, wir wollen uns gestaltend einbringen, und wir brauchen das, damit es zur Potenzialentfaltung und letztendlich zum Wohlbefinden kommt. Das ist ja noch gar nicht aufs Arbeitsleben bezogen, sondern mal generell aufs Leben. Und ich finde alleine, ich bleibe jetzt noch ein bisschen bei Engagement, weil ich es so hilfreich finde, alleine daraus lassen sich ja schon ganz viele praktische Erkenntnisse ableiten, wie zum Beispiel, ist es wirklich gut, wenn ich anderen Menschen jede Arbeit abnehme? Wenn ich aus Engagement weiß, aber Menschen wollen gestalten. Ist es gut, wenn ich jemand, der beeinträchtigt ist körperlich, tatsächlich das Leben so erleichtere, dass diese Person nichts mehr machen muss? oder ist das nur gut gemeint? Ist es hilfreich, wenn ich vielleicht älteren Menschen, die ich begleite oder die ich vielleicht im Verwandtenkreis habe, wirklich jeden Einkauf abnehme und alles, was irgendwie vielleicht anstrengend sein könnte, oder nicht? Und da kommen wir zu echten praktischen Umsetzungen, wie eben, wenn ich weiß, dass Menschen ein Grundbedürfnis haben zu gestalten, selbst wenn es manchmal anstrengend ist, dann kann es nicht gut sein, wenn ich Menschen alles abnehme, wo sie gestalten, und ihnen sage, weißt du was, du darfst für den Rest deines Lebens jetzt nur mehr Netflix-Serien schauen, ich serviere dir auch das Essen, du musst nichts mehr machen. Das ist gut gemeint, aber ist nicht gut. Menschen wollen Engagement, wir haben ein Grundbedürfnis, uns in diesem Leben auch einzubringen, auch gestaltend einzubringen. Das wäre jetzt mal fürs quasi Privatleben. Und wenn ich hier gleich einen kleinen Schwenk in Unternehmen machen darf, Menschen wollen gestalten, ich wiederhole es nochmal. Und zwar gestalten im Sinne von, ich kann hier auch mich einbringen mit meinen Ideen.
Ich würde da ganz kurz reingehen. Ich wollte das später noch zusammenfassen, weil es dann so zutreffend ist. Aber ich merke das jetzt gerade schon. In meinem letzten Buch als Herausgeber, das hieß New Work und Resilienz, passt dieses Perma-Modell hervorragend rein, weil es tatsächlich ganz viele zentrale Themen davon abdeckt. Und nur zum Thema Engagement, weil mir das so ein wichtiges Thema für New Work auch ist, also Selbstorganisation und Selbstverantwortung. Und das ist genau dieses Thema, raus aus dem Mikromanagement, raus aus der Bevormundung und Menschen entwickeln lassen und sich wachsen lassen. Und das finde ich gerade einfach nochmal so spannend, die Korrelation auch zu diesem New Work-Thema. Entschuldigung, ich wollte nur diesen Einschub kurz bringen, weil das ist quasi in mir gerade aufgegangen, genau.
Das passt ja auch wunderbar und perfekt rein, weil letztendlich New Work fokussiert ja auch sehr stark dieses, dass Menschen sich einbringen können. Und ich glaube, das muss man aber wirklich auf ein Unternehmen dann umlegen, weil das manchmal ein Stückchen im Widerspruch zu anderen Ansätzen steht, wie zum Beispiel, wenn ich ein großes Unternehmen habe, brauche ich selbstverständlich Prozesse, ne? Weil ich kann nicht sagen, wir sind eine große Supermarktkette mit 1000 Filialen und jede Filiale soll das einfach so machen, wie halt die Mitarbeitenden drauf sind. Das würde ganz sicher nicht funktionieren, sondern ich brauche Prozesse. Wenn ich jetzt aber weiß, dass Menschen Engagement brauchen, um ihr Potenzial zu entfalten, dann kann ich das dazugeben und mir überlegen, wie kann ich Prozesse definieren, die Struktur geben und gleichzeitig innerhalb dieser Prozesse Gestaltungsspielräume lassen. Und das wäre zum Beispiel schon die praktische Umlegung aufs Arbeitsleben als einer von ganz vielen Aspekten. Das ist das Engagement. Dann haben wir das Relationships. Das ist das R von Perma. Da zeigt sich, und ich glaube, jeder, der uns jetzt zuhört, würde das wahrscheinlich unterschreiben, Beziehungen sind wichtig. Das ist das Relationships. Und damit ist gemeint, welchen Bezug haben wir zu anderen Menschen, mit denen wir in diesem Leben zusammen sind? Weil Menschen uns massiv beeinflussen. Habe ich Menschen, die für mich da sind, wenn das Leben schief läuft? Aber auch habe ich Menschen, die sich mit mir echt mitfreuen, wenn mein Leben so richtig gut läuft? Bin ich eingebettet? Gehöre ich wo dazu? Und wenn man das wiederum aufs Arbeitsleben umlegt, dann gibt es eine Menge wunderbare Studien, die das ganz eindeutig belegen. Einerseits, ganz spannend übrigens, eine Studie, die 2017 gemacht worden sind, wo man junge Menschen gefragt hat, was ihnen denn wichtig ist bei ihrer Berufswahl. Und da ist ganz spannend, dass einem Großteil der Menschen, nämlich 57%, sagen, ihnen ist wichtig, dass das Arbeitsklima freundschaftlich ist. Und im Ranking ist beispielsweise das Gehalt weniger wichtig, 37% im Übrigen. Und auch die Attraktivität des Unternehmens weniger wichtig, als dass ein freundschaftliches Arbeitsklima ist. Und das sehe ich schon mal als relevant, weil damit mache ich mich als Unternehmen attraktiver für junge Menschen, wenn klar ist, wir legen auch Wert auf ein freundschaftliches Arbeitsklima. Aber auch andere spannende Studien, eine, die schon ein bisschen älter ist, was die zum Beispiel gemacht haben, die haben sich angesehen, welchen Effekt haben Arbeitsbeziehungen auf die Gesundheit und haben da ganz unterschiedliche Berufsgruppen beforscht. Da waren Lokführer zum Beispiel dabei oder Polizistinnen und Polizisten, Musiker, Lehrer, Ärzte und so weiter. Und was die gemacht haben, ist, die haben sich angesehen, welche Beziehung haben die am Arbeitsplatz und haben dann so 24 Stunden EEG-Messungen dazu gemacht oder Blutdruck gemessen und so weiter und konnten belegen, dass die Beziehungen am Arbeitsplatz einen messbaren Effekt auf diese gesundheitsbezogenen Werte haben, was auch ganz spannend ist. Eine Studie, die ich da vielleicht auch noch gleich mal vorziehen möchte, weil die auch da jetzt gerade gut reinpasst bei Relationships und auch übrigens gut zu unseren Studien passt. Wir haben in den letzten Jahren viel im Pflegebereich geforscht, also welche Effekte hat Positive Leadership in Krankenhäusern. Und eine Studie, die schon ein bisschen älter ist, aber sehr, sehr spannend gemacht wurde, war, nämlich auch im Krankenhausbereich, die haben die Mitarbeitenden im Vorfeld gefragt, welche Vorgesetzten, also zu welchen Vorgesetzten sie eine bessere beziehungsweise eine schlechtere Arbeitsbeziehung haben und haben dann die Mitarbeitenden während der Arbeitszeit gemessen. Und zwar sowohl, wenn sie mit dem Vorgesetzten im Dienst waren, zu denen sie eine schlechtere Beziehung hatten, aber auch bei denen, wo sie eine bessere Beziehung hatten. Und die haben das so intensiv gemacht, dass sie alle 30 Minuten gemessen haben. Und was die belegt haben, ganz spannend war, dass der diensthabende Vorgesetzte einen massiven Einfluss hat auf gesundheitsbezogene Aspekte, wie zum Beispiel der Blutdruck und so weiter, und dass das sogar über den Arbeitstag hinaus wirkt. Also wir sehen, das ist jetzt nicht nur was, wo man sagt, na ja, ist ja nicht so wichtig, welche Beziehung du hast, Hauptsache sie ist funktional, sondern sie hat einen massiven Effekt im Privaten, aber auch im Berufsleben, dieses Relationships, förderliche Beziehungen am Arbeitsplatz und generell im Leben. Das ist das R.
Ja, ich würde da gerne mal reingehen, weil ich dachte immer, mir ist das nicht ganz so wichtig und mache da quasi immer so kleine empirische Umfragen. Ich bin sehr viel aktiv bei der Bundeswehr, bei Seminaren und Führungskräftetrainings und mache immer eine Abfrage nach Motiven, Grundmotiven, basierend auf McLeland, weiterentwickelt von Professor Dr. Martin Pupert, so auf 9 Motive. Und eins davon sind Beziehungen. Und unter diesen 9 Motiven sollen die immer ihre Top-3-Motive rausarbeiten. Und ich mache das auch bei Banken oder im Pharmabereich. Und was ich total spannend finde, und ich glaube, das ist auch sowas für Attraktivität und für Arbeitgeber und auch, wen zieht welches Klientel an? Eines der Top-Motive ist immer Beziehungen. Und das würde man bei der Bundeswehr, bei Soldaten vielleicht nicht unterstellen automatisch. Aber es ist genau dieses Thema Kameradschaft, Beziehung und dieses Leben in der Bindung. Und das ist quasi, was sieht man als Arbeitgeber an? Was ist Menschen wichtig? Und das kann manchmal so ein bisschen kontraintuitiv sein. Und das ist aber extrem relevant, dass man solche Faktoren nicht vernachlässigen darf. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass das quasi in diesem Positive Leadership Modell mit drin ist. Weil ich glaube, das ist auch für die Führungskraft so als Impuls nochmal wichtig. Ich habe das mal einfach gemacht als Führungskraft, habe eine Bürorestrukturierung gemacht und habe Vertrieb und Marketing auseinandergesetzt und räumlich getrennt. Und am nächsten Tag hatte ich eine Kündigung von einer Dame auf dem Tisch, die 15 Jahre im Unternehmen war. Und ich sage, wieso, ich nenne sie jetzt mal Susi, ich sage, Susi, warum kündigst denn du? Was ist denn vorgefallen? Sagt er, naja, ich sitze seit 15 Jahren neben Moni und ich arbeite nicht, weil der Job so gut ist, ich arbeite hier nicht, weil die Firma mir so wichtig ist, aber das ist meine beste Freundin und das ist meine beste Kollegin und ich die Beziehung zu ihr ist mir total wichtig und du setzt uns jetzt auseinander mit dem Bürotisch und dann gibt es für mich keinen Grund mehr hier zu arbeiten. Und das war keine Drama Queen. Ich fand das aber so krass, weil es nicht in meinem Grundmotiv so stark ausgeprägt war, was das für eine Auswirkung haben kann. Und diese Sensibilisierung von Führungskräften ist mir, glaube ich, nochmal so als Impuls ganz wichtig.
Dani, darf ich das noch ergänzen, was du jetzt gesagt hast und noch einbetten, weil du einfach so ein schönes Beispiel dazu jetzt geliefert hast. Das betrifft das gesamte PERMA-Modell. Wir haben ja meistens eine Vorstellung, was damit gemeint sein könnte. Na, ich sage jetzt Beziehung und die meisten haben jetzt die Vorstellung, oh, Beziehung ist, ich habe meine besten Freunde am Arbeitsplatz. Oder wir gehen jetzt immer nach der Arbeit gemeinsam feiern oder wir erzählen uns alle unsere privaten Probleme. Das Besondere an diesem PERMA-Modell ist, es gibt uns eine Struktur, lässt aber den Inhalt völlig individuell. Und das macht es gleichzeitig so hilfreich, weil jetzt kann sein, dass jemand sagt, für mich ist Relationships am Arbeitsplatz, dass ich mit diesen Leuten befreundet bin, dass die auch wissen, was ich gerade privat so erlebe, und wenn da wer Geburtstag hat, dann müssen wir das gemeinsam feiern. Das kann für jemand sein, das ist für mich Relationships. Jetzt kann es jemand anderen geben, der sagt, na, also das wäre mir definitiv zu viel, weil ich habe schon einen Freundeskreis. Aber für mich ist Relationships, dass ich am Arbeitsplatz auch sagen darf, was ich mir denke, ohne dass ich befürchten muss, dass ich da negative Konsequenzen zu befürchten habe. Das psychologische Sicherheit nennen wir das übrigens heute als Fachbegriff. Das kann für jemand Relationship sein. Und bei jemand Dritten kann vielleicht Relationship sein, dass ich am Arbeitsplatz ernst genommen werde, so wie ich bin, und dass ich vielleicht auch von anderen kritische Rückmeldungen bekomme zu meinen Ideen, aber die wohlgemeint sind im Sinne von, dass ich mich weiterentwickeln kann. Und das ist das Schöne an dieser Struktur, dass es ja nicht vorgibt, wodurch jemand Relationships erlebt, das gilt übrigens für alle 5 Buchstaben, sondern dass es das offen lässt. Und deswegen passt das Modell auch so gut in unterschiedlichsten Kulturkreisen, für unterschiedlichsten Menschen, weil du hast es vorhin so beschrieben, dass der Faktor bei dir gar nicht so stark ausgeprägt ist. Aber die Frage ist, was genau ist dann nicht so stark ausgeprägt? Na, weil vielleicht ist nicht so stark ausgeprägt, dass du Menschen rund um dich die ganze Zeit brauchst, mit denen du dich austauschst und mit denen du beste Freunde bist und gleichzeitig arbeitest. Aber ich gehe mal davon aus, dass es dich wahrscheinlich auch erfüllt und das ist wahrscheinlich deine Leistung auch steigert, wenn du mit Menschen zusammen bist, die dich ernst nehmen, die dir das Gefühl geben, du bist wertvoll, die dir das Gefühl geben, es ist schön, dass du dabei bist in diesem Team, alles das. Und deswegen bin ich zutiefst davon überzeugt, Menschen brauchen Relationships, aber möglicherweise auf eine unterschiedliche Art. Und das sehe ich als eines der ganz zentralen Elemente. Das gilt für Perma und Permalit dann in späterer Folge auch, dass wir uns auch nicht Rezepte daraus erwarten dürfen aus diesem Ansatz, weil Rezepte würden ja nur funktionieren, wenn quasi immer das gleiche Grundmaterial, das meine ich jetzt nicht geringschätzend, Grundmaterial da ist im Sinne von alle Menschen sind gleich, sondern ich möchte Menschen echt dazu einladen, verabschiedet euch von Rezepten, weil Menschen funktionieren nicht nach Rezepten, sondern orientieren wir uns besser an Überbegriffen, wie zum Beispiel Relationships. Menschen brauchen Relationships. Aber dann sei sensibel dafür, was die Menschen, mit denen du hast, brauchen, was sie unter Relationships verstehen. Ich möchte es an einem Beispiel festmachen und Dani, vielleicht findest du dich darunter. Ich habe eine sehr gute Freundin, schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und wir haben uns am Anfang gar nicht sehr gut verstanden. Wir haben uns schon an der Uni kennengelernt und ich fand sie immer zu übergriffig, weil sie hatte immer Schokolade dabei. Und bei jeder Prüfung gab es dann einen selbstgebackenen Kuchen, der schon am Tisch stand. Und ich habe immer versucht, mich woanders hinzusetzen, weil ich das Gefühl hatte, die erstickt mich. Und irgendwann konnten wir das ansprechen und für sie war das völlig unverständlich, weil für sie war das Relationships. Und für mich war das, du erstickst mich, ich brauche Freiraum, ich will nicht, dass du die ganze Zeit neben mir sitzt und ich will auch nicht, dass du mich die ganze Zeit fragst, wie es mir geht und ich will auch nicht, dass du mir immer Dinge mitbringst, ich mag das nicht, das ist zu viel. Und das heißt aber jetzt nicht, dass einer von uns beiden kein Relationships-Bedürfnis hat, sondern dass wir ein unterschiedliches Bedürfnis haben. Und für mich zum Beispiel ist ein wunderbarer Relationships-Moment, wenn ich mit einem Menschen, mit dem ich mich wohlfühle, sitzen kann und schweigen kann. Und wir halten das beide aus. Ich genieße das und das ist für mich Relationships. Und für andere wäre das vielleicht so, oh, passt irgendwas nicht in unserer Beziehung, haben wir uns nichts mehr zu sagen. Und im Übrigen, das heißt jetzt nicht, dass ich nur schweigen mag, ne? Aber so. Was ich damit zeichnen wollte, ist, das Tolle an diesem Modell ist, es lässt unendlich viel Raum für Individualismus und das gilt eben auch für Relationships, aber ganz klar ist, wir brauchen das. Und im Übrigen auch ganz spannend ist, da gibt es auch spannende Studien dazu, dass wenn wir mit Menschen zusammen sind, die zu denen wir eine vertrauensvolle Beziehung haben oder die sich zu uns vertrauensvoll verhalten, dann steigt der Oxytocin-Spiegel im Körper. Und Oxytocin, vielleicht manche kennen es, ist ja das Hormon, das Eltern auch brauchen, um Nähe zu ihren Kindern zu verspüren. Das heißt, es hat einen echten Effekt auf unsere Hormone. Und jetzt kann man das wieder weiterspielen. 2005 gab es da eine ganz spannende Studie. Die haben Menschen Oxytocin per Nasenspray injiziert und haben sich angesehen, wenn die spielen miteinander, und zwar Spiele, wo es um echtes Geld ging, was passiert quasi mit ihrem Verhalten. Und die haben dann gezeigt, wenn man Menschen quasi Oxytocin in die Nase sprüht, dann steigt das Vertrauen zu den Spielpartnern und Partnerinnen. Und jetzt legen wir das mal aufs Unternehmen um. Wenn ich eine vertrauensvolle Beziehung habe, dann steigt der Oxytocin-Spiegel. Wenn der Oxytocin-Spiegel steigt, dann habe ich wieder mehr Vertrauen zu den Menschen, mit denen ich arbeite, was wiederum eine Menge positive Effekte hat. Und im Übrigen auch das Gegenteil funktioniert. Ne? Wenn ich Misstrauen habe, hat das keinen günstigen Effekt. Ich habe dadurch, verhalte ich mich dann auch dementsprechend, was wiederum für Unternehmen nicht so günstig ist. Also man kann das direkt quasi mit so Kaskadeneffekten auch zeigen. Verhalten hat einen inneren Effekt, innere Effekte haben wieder äußere Effekte, die haben wieder innere Effekte. Also wir brauchen schon Relationships mit vielleicht im Promillebereich Ausnahmen. Vielleicht gibt es ganz wenige Menschen, die wirkliche Eremiten sind und niemand brauchen, aber das würde ich, also diese Ausnahme würde ich jetzt nicht hernehmen, um zu sagen, na ja, das kann man nicht verallgemeinern, sondern das sind so wenige, dass ich mir wirklich trauen würde, es zu verallgemeinern und sagen, dass R-Relationships, Menschen brauchen dieses R.
Ja, ich würde da nochmal reingehen, weil ich finde deine Ergänzung total hilfreich, weil ich gebe immer den Zitat in Workshops, die 4 M's der Führung, man muss Menschen mögen und ergänze immer noch und kennen. Und das, was du gesagt hast, das Beispiel ist eigentlich perfekt dafür. Natürlich sind mir Beziehungen wichtig, aber sie sind nicht kriegsentscheidend dafür für mich, wo ich arbeite und wie ich arbeite. Aber natürlich will ich eine angenehme Arbeitsatmosphäre haben, etc. Aber ich nehme mal ein Beispiel meiner Assistentin, die sehr menschenzugewandt war früher, jeden Geburtstag wusste, die meiner Meinung nach mehr, ich sage mal, geschnackt hat, als gearbeitet hat. Aus meiner Perspektive war aber ungeheuer hilfreich. Es gibt diesen schönen amerikanischen Begriff, die war der Glue. Die war der Kleber, der das ganze Team zusammengehalten hat. Die hat sich um alle Geburtstagsgeschenke. Die wusste, wo drückt der Schuh bei jemanden. Und das war eine extreme Bereicherung für mich. Und das ist aber nicht die Beziehung, wie ich sie für mich gestalten wollte als Führungskraft zu den Mitarbeitenden, aber sie war extrem hilfreich. Und deswegen dieses Unkennen. Ich habe mich dann auch länger mal mit einer Viertelstunde, 20 Minuten mit ihr unterhalten, Smalltalk. Mir war das ein Pain, weil ich auf Effizienz gehen wollte, aber ich wusste, das ist notwendig, um Effizienz zu gewährleisten. Und das ist, glaube ich, genau wichtig zu wissen, was sind die Bedürfnisse der Mitarbeitenden und was gibt den Feedback. Und dein Beispiel mit, wie sieht positive Beziehungsgestaltung aus? Und es geht ja nicht um schwarz oder weiß, sondern sich auf der Mitte zu treffen und das gemeinsame Verständnis zu haben. Wenn Markus sich gerade zurückzieht, heißt das nicht, dass er mich nicht mag, sondern dass er seine Ruhe braucht und es auch genießt, dass ich einfach da bin und wenn ich im nächsten Raum bin. Ich glaube, das ist nochmal so eine wichtige Erkenntnis, die du dann damit reingegeben hast.
Genau, und ich glaube, das ist aber auch genau deswegen, weil du es auch nochmal so auf den Punkt gebracht hast, nochmal für Menschen generell und für Führungskräfte im Besonderen nochmal der ganz starke Hinweis sein darf, sucht nicht nach Rezepten, wie man mit Menschen umgeht, sondern suche nach, wonach du bei Menschen suchst. Und in dem Fall, Menschen brauchen Beziehung. Und dann achte aber darauf, was braucht diese Person, um Beziehung zu erleben? Und was könnte möglicherweise kontraproduktiv sein, obwohl ich es vielleicht brauche? Und ich weiß, dass das für Führungskräfte oft so eine Überforderung ist, aber für viele auch ein Erkenntnisgewinn, der oft dann auch ins Privatleben spielt, nämlich, dass uns das Verhalten von anderen Menschen nicht logisch ist. Und manche versuchen das dann, welche Logik steckt da dahinter? Und als Coach sage ich dann manchmal, wir können jetzt Kaffeesud lesen, was die Logik ist, wir werden aber beides nicht erfahren, wenn du nicht mit der Person selber redest. Für sie macht es offensichtlich Sinn, für die Person. Und wenn du herausfindest, warum es für sie Sinn macht, hast du wieder etwas über Menschen gelernt. Wir finden die Antworten oft nicht in uns, sondern wir finden die Antworten bei denen, wo wir deren Verhalten nicht als logisch erleben. Und das gilt unter anderem auch für Relationships. Wir sind noch zwei Buchstaben schuldig, also wenn du einverstanden bist, switchen wir zu M von Perma. M steht für Meaning und Meaning ist die erlebte Sinnhaftigkeit im Leben. Also sehr salopp formuliert vielleicht, der Grund, warum wir am Morgen aufstehen, außer dass wir halt wieder einen Tag vor uns haben. Gibt es etwas, das größer ist als wir selbst? Gibt es etwas, wozu wir etwas beitragen? Das ist die erlebte Sinnhaftigkeit. Und dazu gibt es eine Menge an Forschung in der Psychologie, übrigens auch eine Psychotherapie-Richtung, die Logotherapie und Existenzanalyse fokussierte sehr stark den Sinn, ausgehend von Viktor Frankl, einer der großen Psychologen, der gezeigt hat, wie wichtig Sinnerleben im Leben von Menschen ist. Und wenn wir die Sinnhaftigkeit verloren haben, haben wir etwas ganz Relevantes verloren. Und das ist das Meaning, also ein Sinnerleben. Und da ist jetzt interessant, wenn man sich ansieht, wo sind denn die Quellen für Sinnhaftigkeit für Menschen? Und ich möchte es gern gleich ein bisschen auf den Arbeitskontext umlegen, weil da kann man sehr gut differenzieren. Brent Rosser hat das übrigens gemacht von der Montana State University. Der hat Menschen am Arbeitsplatz interviewt, um herauszufinden, wodurch haben Menschen Sinn erleben. Und was er gefunden hat, spannenderweise, war, dass es vier Möglichkeiten gibt. Und vielleicht kann das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch helfen, gleich ein bisschen für sich mitzudenken in Bezug auf den eigenen Arbeitsplatz. Das Erste, was er gefunden hat, war, dass die Person selbst die Quelle für erlebte Sinnhaftigkeit sein kann. Das ist zum Beispiel so etwas wie, kann ich am Arbeitsplatz meine Werte ausleben? Also das, was mir wichtig ist, was mir persönlich wichtig ist. Oder welche Bedeutung hat generell Arbeit in meinem Leben? Also finde ich zum Beispiel regelmäßige Arbeit als Teil eines gelungenen Lebens. Na, da liegt ja die Quelle in mir, hat aber ganz stark mit meinen Werten zu tun. Das Zweite, was er herausgefunden hat, war, in Bezug auf den Arbeitsplatz, andere Personen am Arbeitsplatz können die Quelle für erlebte Sinnhaftigkeit sein. Na, das wären jetzt zum Beispiel Führungskräfte, die sehr viel Sinnhaftigkeit erleben, dass sie anderen beim Wachsen unterstützen, dass sie für Potenzialentfaltung sorgen in ihren Teams, dass sie Sinnhaftigkeit erleben, weil sie etwas strukturieren und so weiter. Also Sinnhaftigkeit durch andere. Der dritte Punkt, den er gefunden hat, logischerweise natürlich, der Arbeitskontext selbst kann die Ursache für erlebte Sinnhaftigkeit sein. Das wäre beispielsweise, wenn jemand im Sozialbereich arbeitet und quasi sagt, mein Unternehmen ist per se sinnhaft für die Gesellschaft. Und der vierte Bereich, den ich persönlich spannend finde, weil ich da wahrscheinlich eher weniger Bezug persönlich dazu hätte, ist, er hat gefunden, dass Spiritualität eine Ursache für erlebte Sinnhaftigkeit sein kann. Und manche, die jetzt zuhören, werden sagen, verstehe ich jetzt nicht ganz. Was hat Spiritualität mit Arbeitsplatz zu tun? Ja, in unserem Kulturkreis wahrscheinlich für viele Menschen ganz wenig. Aber wir sind ja nicht der einzige Kulturkreis auf dieser Welt. Und es gibt eine spannende Perma-Studie, die wurde in den Vereinigten Arabischen Emiraten durchgeführt, wo sich eine Wissenschaftlerin angesehen hat, was brauchen Menschen, um Sinnhaftigkeit am Arbeitsplatz zu erleben. Und zumindest für die Vereinigten Arabischen Emirate gilt, oder sie hat das als Ergebnis herausgefunden, dass der stärkste Faktor ist, am Arbeitsplatz gemäß seiner Religion leben zu können. Wenn ich das kann, erlebe ich meinen Arbeitsplatz als sinnvoll. Und deswegen dürfen wir im größeren Weltkontext nicht vergessen, dass das auch eine Rolle spielt. Als vierter Punkt Spiritualität und ich glaube auch in unserem Kulturkreis für manche Menschen. Und es gibt ja auch Organisationen, die durchaus Spiritualität als Organisationskontext haben. Ne? Wenn man sich ansieht, wie viele religiöse Institutionen zum Beispiel Einrichtungen betreiben. Na, ich denke jetzt nur mal an die Caritas zum Beispiel. Also
gibt es viele Menschen. Ich wollte da gerade reingehen, weil wir nehmen jetzt gerade am 18. Mai auf und ich nehme ja in Würzburg auf und habe auch eine Fahrradtour jetzt am Wochenende gemacht. Und hier war ja gerade der Deutsche Katholikentag, war ja auch hochprominent besetzt. Und da sieht man ja ganz viele Institutionen, ganz viele Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, mit Spiritualität. Und die da ja sehr stark drin aufgehen und da ihr neben allen Hindernissen und Widrigkeiten, die das mit sich bringt, ja ihren Mehrwert und ihren Nutzen sehen und die das spirituell sehr, sehr abholt. Und auch eine Luise Neubauer oder so, Ricarda Lang, es gibt ja ganz unterschiedliche, auch politische Protagonisten, die diesen Mehrwert so ein bisschen unterstrichen haben und auch den gesellschaftlichen und damit diese Bedeutung. Und ich glaube, das ist für unsere Gesellschaft und für uns Arbeitgeber, für uns als Führungskräfte auch wichtig, das so ein bisschen zumindest wahrzunehmen, neben aller Ökonomisierung und Rationalisierung und Prozessorientierung.
Auf jeden Fall. Und ich denke, es geht ja immer um Menschen. Nachdem es um Menschen geht, ist es schon wichtig auch zu sehen, was sind denn die Elemente, die bei unterschiedlichen Menschen unterschiedliches Erleben auslösen. Und ich denke, dass wir da Spiritualität nicht vergessen dürfen, selbst wenn vielleicht für jemand selbst Spiritualität nicht so einen großen Stellenwert hat. Passt ein bisschen übrigens zu dem, was du vorhin eben gesagt hast, bei Relationships. Ne? Es ist halt unterschiedlich, aber es ist gut, die Breite zu kennen, was es alles sein kann, weil man dann den Menschen auch weitaus besser einschätzen kann und weitaus mehr auf Bedürfnisse von Menschen achten kann.
Und ich würde noch mal ganz kurz reingehen, weil du hast es am Anfang gesagt, das ist ja diese große Purpose-Diskussion von Simon Sinek gewesen, also der Zweck des Unternehmens auch, also was ja auch John Strzelecki geschrieben hat, was eigentlich der Sinn oder Zweck unseres Unternehmens. Und ich finde, manchmal hat man es ein bisschen übertrieben mit bestimmten Purpose-Workshops in Unternehmen und gleichzeitig aber die Sinnhaftigkeit und Bedeutung herauszuarbeiten. Und das erlebe ich jetzt als Beispiel einfach bei der Bundeswehr, wo das gerade eine ganz andere Dimension gerade kriegt, durch diesen sicherheitspolitischen Drive, dass man viele Widrigkeiten des Truppenalltags, nenne ich mal, besser hinnehmen kann, wenn man Punkt 1 eine große Beziehung hat, eine Bindung und dann auch noch die Bedeutsamkeit dessen, was man tut, dass man sagt, okay, das ich mache keine Sisyphusarbeit, ich rolle nicht einen Stein hoch, der immer wieder runterrollt, sondern ich mache einen nachhaltigen Beitrag für etwas Größeres und damit zahle ich auf etwas ein. Und ich glaube, das ist auch etwas, was so stark an diesem Modell ist, wenn man das da wirklich adaptiert auf den Unternehmenskontext.
Mhm. Also ich glaube auch, das Wichtige, was du gerade beschrieben hast, dieses ist ja, ich bin Teil von etwas Großem. Na, das ist das, was du beschrieben hast. Na, bei der Bundeswehr, ich räume vielleicht Steine weg, aber das Steine wegräumen ist Teil von etwas Großem. Und wenn ich das Große sichtbar mache, dann erleben Menschen die Organisation generell als sinnvoll, erleben Stolz, dabei zu sein und erleben Meaning. Ich finde dieses Beispiel so schön, wo man eigentlich nicht genau weiß, von wem das kommt, aber dieses, wo jemand einen Menschen fragt, der Steine klopft, was er da macht. Und drei Arbeiter sitzen da, alle drei klopfen Steine und der erste sagt auf die Frage, was machst du da? Ich klopfe Steine. Der zweite sagt, ich verdiene meinen Lebensunterhalt. Und der dritte sagt, ich baue eine Kathedrale. Und ich mag diese Metapher so gerne, weil alle drei machen das Gleiche. Aber für den dritten ist klar, ich bin Teil von etwas Größerem. Und ich denke, wenn wir das sichtbarer machen, wenn wir Menschen am Arbeitsplatz das sichtbarer machen, wenn wir übrigens Menschen auch im privaten Leben auch weitaus mehr zeigen, was sie dazu beitragen für die Gesellschaft im Ganzen, welche Möglichkeiten sie haben, etwas beizutragen, dann glaube ich, dass es eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten ist. Ne? Und das wäre jetzt das Meaning von Perma, glaube ich, recht ausführlich erklärt. Somit wollen wir den letzten Buchstaben noch angehen, das A.
Sehr gerne, genau.
Für Accomplishment. Und Accomplishment frei übersetzt wäre Zielerreichung. Aber in der positiven Psychologie meinen wir mehr damit, dieses bewusste Erleben, dass wir etwas durch unser eigenes Zutun geschafft haben oder ein Stück besser gemacht haben. Das ist dieses Accomplishment-Erleben. Und Accomplishment-Erleben bedeutet, dass ich mir auch Zeit nehme, Erreichtes zu feiern. Accomplishment erleben bedeutet, dass ich mir als Führungskraft Zeit nehme, wenn etwas gut gelaufen ist, das auch rückzumelden. Es muss nicht immer die große Feier sein. Accomplishment erleben bedeutet aber auch, dass ich wieder eine gewisse Achtsamkeit den kleinen Dingen, den Teilzielen gebe. Wie Beispiel, wenn du ein schwieriges E-Mail beantwortet hast und auf Senden klickst, was machen die meisten Menschen, nachdem sie auf Senden geklickt haben? Sie lesen das nächste E-Mail durch von den 237, die noch offen sind. Das wäre aber eine gute Möglichkeit für ein kurzes Accomplishment und sei es nur 20 Sekunden, einmal tief durchzuatmen und zu sagen, dieses E-Mail habe ich jetzt abgeschickt. Und das sind kleine Dinge. Die kann man in den ganzen Tagesablauf wunderbar integrieren und dieses Accomplishment erleben. Und dieser bewusste Fokus auf Dinge, die wir auch geschafft haben, das zu tun bei sich selbst und auch bei anderen, hat messbar positive Effekte, unter anderem auf etwas, Achtung psychologischer Fachbegriff, auf die sogenannte Selbstwirksamkeitswahrnehmung. Auch einer der Begriffe, die in der Psychologie in den letzten Jahren große Relevanz bekommen haben. Selbstwirksamkeitserleben habe ich das Gefühl, dass ich mein Leben ein Stück weit beeinflussen kann. Das ist Selbstwirksamkeit. Und Menschen, die Selbstwirksamkeitserleben haben, sind weitaus proaktiver, engagieren sich weitaus mehr in der Gestaltung als Menschen, die das nicht haben. Das heißt übersetzt, für die Person ist es gut, wenn sie Selbstwirksamkeitserleben hat, aber für die Gesellschaft ist es auch gut, wenn Menschen Selbstwirksamkeitserleben haben, denn dann engagieren sie sich. Und wie komme ich zu diesem Selbstwirksamkeitserleben? Durch Accomplishment erleben, durch dieses bewusste Wahrnehmung, dass ich auch Dinge geschafft habe. Und das kann ich jetzt selber stärker fokussieren. Ich habe es am E-Mail-Beispiel erklärt. Man kann das aber auch zum Beispiel, ich habe es geschafft, dass ich noch einkaufen war, bevor die Geschäfte geschlossen haben. Oder ich habe es geschafft, nicht 2 Stück Kuchen heute zu essen. So etwas vielleicht. Ne? Alles das sind so Mini-Accomplishments. Das bewusst wahrzunehmen und in Organisationen und bei Führungskräften das bewusst rückzuspiegeln bei den Mitarbeitenden, das ist Accomplishment, hat massive positive Effekte. Und somit haben wir den letzten Buchstaben von Accomplishment, nämlich 5 Elemente, von denen wir gut heute belegen können, wenn die da sind im Leben eines Menschen, dann wird diese Person mit großer Wahrscheinlichkeit ihr Potenzial entfalten, ein Wohlfühl oder eine generelle stärkere Lebenszufriedenheit haben. Und das ist die Grundidee der positiven Psychologie. Also das Potenzial, das da ist, das in Menschen da ist, auch wirklich zum Aufblühen zu bringen. Und dazu braucht es Perma. Und der Übergang zu Permalit ist jetzt in einem Satz eigentlich formuliert, nämlich Permalit bedeutet, was trägt eine Führungskraft durch ihr Führungsverhalten ganz konkret dazu bei, dass diese 5 Elemente am Arbeitsplatz bei den Mitarbeitenden, die man führt, günstig beeinflusst werden. Und somit wird aus Perma Permalit.
Ja, sehr schön. Auf das, wir werden gleich noch, wir haben uns jetzt viel Zeit genommen für das Modell. Ich finde es aber so wichtig und ich finde es auch schön, dass du es auch nochmal mit deinen Worten dann beschrieben hast, bevor wir gleich in die Praxis gehen. Aber ich will einfach gleich nochmal dieses kleine Beispiel mit Accomplishments reingeben, weil das erlebe ich, dass das ganz oft viel zu kurz kommt. Einmal in der Selbstführung. Das heißt, ich bin jetzt an mehreren großen Projekten drin und das fühlt sich manchmal wie Ertrinken an, weil man macht ja gefühlt so gar keine Fortschritte, weil man will ein Endergebnis, ich nehme jetzt mal, keine Ahnung, eine Seminarreihe digitalisiert haben. Da kann man ein halbes Jahr dran sitzen und da passiert irgendwann nichts. Und dann muss man sich aber diese kleinen Schritte, okay, jetzt hast du ein Konzept geschrieben. Juhu, Danny, du hast ein Konzept geschrieben. Jetzt hast du die erste Skripte geschrieben. Jetzt hast du das Skript geschrieben. Auf die Schulter klopfen. Das in der Selbstführung und dann aber auch dieses und das haben viele, ich meine, ich bin Preuße, ich komme aus Sachsen-Anhalt, da ist das, glaube ich, nochmal kulturell noch ein bisschen weniger ausgeprägt, dieses Loben. ganz genau. Da fallen den Leuten manchmal die Schuppen von den Augen, wenn ich sage, habt ihr schon mal gelobt? Nee. Wenn ich dann dieses Verhältnis, das kennst du ja, dieses 5:1 Verhältnis aus der Paarbeziehung, Lob versus Kritik, wie oft hast du denn die Zwischenschritte mal gelobt? Es geht ja nicht darum, wie formuliere ich, dass ich das nicht gesperrt werde? Es geht ja nicht darum, dass ich die Leute betüdle, aber mal sagen, hast du gut gemacht oder danke, dass du den Bericht zeitgerecht abgeschickt hast. Also diese Kleinigkeiten, diese kleinen Accomplishments der Mitarbeitenden würdigen, feiern und positiv bestärken. Ich glaube, das ist eine Maßnahme. Wir brauchen keinen Seilgarten machen für mehrere tausend Euro, die Leute aus dem Unternehmen immer rausreißen, wenn wir einfach mal regelmäßiger kleine Erfolge würdigen würden. Und ich glaube, das ist so mein Impuls, den ich bei Accomplishments so ein bisschen reingeben würde. Einmal die Selbstwürdigung und einmal die kleinen Sachen einfach mal positiv kommentieren. Auch wenn man sagt, das ist ja eine Selbstverständlichkeit, ich kriege Geld dafür. Aber das hat mir vorhin, darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht nur um Geld verdienen, es geht ja auch um Beziehungsgestaltung und Zufriedenheit.
Mit allen positiven Effekten, die das hat, wenn man das macht, was du gerade beschreibst, ne? Und du hast das sehr schön ja auch jetzt beschrieben. Es geht eigentlich um die Würdigung. Es ist nicht immer die Feier, sondern es ist die Würdigung. Es ist dieses, da hat jemand etwas wahrgenommen. Und das kann auch so etwas ganz Einfaches sein, wie eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter setzt dich als Führungskraft in CC bei einem E-Mail, das, wo du findest, gut formuliert ist. Wie viele Sekunden kostet es, wenn ich zurückschreibe, toll formuliert? 2 Sekunden und ich habe es ja schon gelesen und ich habe es offensichtlich wahrgenommen und das rückzumelden, hey, ich habe das wahrgenommen und ich finde es super, das kostet keine Zeit und hat aber so viel Mehrwert. Und wenn man das macht und auch Führungskräfte, die sich schwer tun mit diesen Dingen und sagen, ja, ich mag das nicht so, dann glaube ich, ist die Übersetzung sehr oft vielleicht, ich brauche das nicht so. Und deswegen machen sie es nicht. Aber wenn ich das übersetze, ja, ich mag es nicht, heißt, du brauchst es vielleicht nicht so. Aber ich kann dir sagen, du bist ja nicht quasi, du bist nicht genauso, wie alle Menschen sind, sondern andere Menschen brauchen was anderes. Dann stell dir doch die Frage, ist es ein Risiko, wenn du das zurückschreibst, im Sinne von, kann die Motivation auch völlig zerstören? Oder was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du zurückschreibst, toll gemacht? Und ich glaube, das Schlimmste ist, dass es dieser Person vielleicht genauso egal ist wie dir. Okay, nichts passiert. Aber wäre das wahrscheinlicher, wenn du das öfter machst, ist, dass das bei der anderen Person was Positives auslöst. Na hallo, wenn du eine Intervention setzen kannst, die kein Risiko hat, aber eine große Wahrscheinlichkeit, dass etwas Positives bewirkt, das dann nicht zu machen, ist eigentlich schon fast grob fahrlässig, wenn ich jetzt ein bisschen überspitze. Und ich bin überzeugt, jeder, der über seine Arbeit nachdenkt als Führungskraft, findet ganz viele solche kleinen Dinge, die man regelmäßig machen kann. Und sei es nur ein Nicken bei einer Präsentation oder einmal Daumen hoch, um zu zeigen, finde ich gerade toll, was du da vorne präsentierst. Wir machen das ja eh, wenn etwas nicht so gut läuft, fast automatisch. Aber wir können uns auch angewöhnen, das zu tun, wenn Dinge gut laufen, auch wenn sie selbstverständlich sind. Kostet nichts und bringt sehr viel. Und ich glaube, es schadet auch Führungskräften nicht, das am Arbeitsplatz zu trainieren. Weil wenn sie das am Arbeitsplatz trainieren, machen sie es wahrscheinlich auch privat öfter, was nachgewiesenermaßen die Beziehungsqualität erhöht. Also, liebe Führungskräfte, nutzt euren Arbeitsplatz als Trainingsplatz, damit ihr selber auch generell ein besseres Leben habt.
Ja, wir haben jetzt quasi Markus' erstes Buch als Grundlage so ein bisschen mal beleuchtet. Und jetzt möchte ich gern in sein aktuelleres Buch reingehen, was beim Fakultas Verlag erschienen ist, nämlich Positive Leadership in der Praxis. Tools, Techniken und Best-Practice-Beispiele, denn wir haben es jetzt hier schon immer so ein bisschen eingeflochten und Markus hat es ja schon am Anfang gesagt, er hat jetzt viel mehr Erfahrung als vor 5, 6 Jahren und er hat auch große Firmennamen als Beispiele in seinem Buch aufgezeigt. Und by the way, du hast auch mit deinem Buch etwas gemacht, was mir total wichtig ist und was ich total toll finde. Ich bin ja auch Illustrator und Visualisierungsexperte. Es sind einfach viele einfache Sketchnotes und Bilder drin, was das Konsumieren dieser Inhalte einfach nochmal angenehmer, schöner, anschaulicher macht. Also auch nochmal Kudos, also Grüße und Wertschätzung dafür, dass es auch noch ein schönes Buch geworden ist. Vielleicht magst du so ein bisschen.
Das war ein Accomplishment gerade, Dani. Vielen Dank dafür. Du hast jetzt gerade was positiv hervorgehoben. Dankeschön.
Ja, weil mir, das ist ja so, wofür mein Herz so ein bisschen brennt, dass man, für manche ist sowas trockene Theorie, für mich nicht, aber wenn man das Gleiche so visuell ein bisschen aufschmückt und aufhübscht und schön strukturiert und aufbereitet, und auch hier, das sind natürlich keine Meisterwerke im Sinne von, es müssen keine Meisterwerke in Illustrationen sein, sie müssen nur unterstreichen, illustrieren, verdeutlichen, also ich will ja Führungskräften auch immer so über die Angst nehmen, zum Stift zu greifen und Sachen einfach mal darzustellen, die haben dann oft Angst, wenn ich einen Flipchart-Marker nehme, dann sieht das ja nicht perfekt aus, das ist ja auch ganz egal, sondern es geht darum, Sachen zu verdeutlichen, und das ist in dem Buch einfach super gelungen, einfache Sketchnotes, einfache Grafiken, ein bisschen Farbe, ein bisschen Lebhaftigkeit rein, und schon lässt man sich besser Sachen, Dinge besser verstehen und besser auch merken. Genau. Jetzt habe ich so nochmal lang da drüber gesprochen, aber vielleicht, ich würde dir da das Zepter wieder in die Hand geben. Das sind Beispiele von Lidl, von anderen Firmen. Was sind so deine Erkenntnisse jetzt aus der Praxis? Wie hast du Perma-Leadership quasi erfolgreich in die Unternehmen gebracht?
Also ich glaube, man muss das wahrscheinlich sehr allgemein formulieren und dann vielleicht an ein paar Beispielen skizzieren. Ich glaube mal grundsätzlich, das Bedürfnis für Positive Leadership ist in Menschen sowieso da. Die Frage ist nur, was tragen Organisationen, und ich formuliere es jetzt vielleicht ein bisschen sarkastisch, was tragen Organisationen dazu bei, dass das, was eh schon da ist, nicht gelebt werden darf? Also meine Haltung ist, das Potenzial ist bereits da, und sehr oft muss man nur die Steine auf die Seite räumen, dass das, was da ist, eigentlich gelebt werden darf. Von der Erfahrung, die ich gemacht habe in den wahrscheinlich 15 praktischen Jahren, weil das war ja nicht gleich zu Beginn, wie wir begonnen haben, uns mit Positive Leadership zu beschäftigen in der Praxis. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass es ja in jedem Unternehmen bereits Teile gibt davon. Es ist ja nicht so, dass es etwas völlig Neues ist und dass man in ein Unternehmen geht, wo überhaupt keine positiven Emotionen sind und wo keine Beziehungsorientierung ist und erreichte Ziele auch nie gefeiert werden, sondern ein erster Aspekt, den ich sehe, ist immer, dass es wichtig ist, mal zu schauen, was gibt's denn bereits bei euch? Was macht ihr denn bereits zu Permalead? Und ich sammle das auch immer gerne, auch bei Workshops mit Führungskräften, dass ein erster Schritt ist, mal zu schauen, was ist denn bereits da? Damit habe ich immer zwei in einem, weil das eine ist, Führungskräfte fokussieren das, was bereits da ist. Und das zweite ist, sie lernen gleich eine wunderbare Methode aus Positive Leadership am eigenen Leib kennen, nämlich das zu würdigen, was bereits da ist, ne? Was ja auch ein Stückchen weit Accomplishment ist. Also das ist ein Aspekt, den ich für die Praxis sehr relevant sehe. Den zweiten Aspekt, den ich für die Praxis sehr relevant sehe, ist, ich sehe es als essentiell, dass wir zuerst die Haltung haben und dann das Verhalten darauf aufbauen. Was meine ich damit? Wenn ich in einem Unternehmen bin, wo eine Führungshaltung ist, dass eine gute Führungskraft hier überwiegend kontrolliert, reagiert, wenn etwas nicht gut läuft, rechtzeitig bestraft, wenn Mitarbeiter etwas falsch machen, dann ist ja ein Mindset, was gute Führung bedeutet. Nämlich gute Führung bedeutet überwiegend Kontrolle und quasi Macht im Ungünstigen zu nützen, als Bestrafungsmacht. Wenn du da jetzt sagen würdest, passt auf, 5 Techniken zu Positive Leadership, selbst wenn die in dem unwahrscheinlichen Fall, dass die das dann machen würden, würden die das ganz sicher so machen, dass alle merken, das passt überhaupt nicht zu der Person, die spielt gerade eine Rolle, irgendwer verlangt von ihr, dass sie das macht. Das heißt, es würde definitiv nicht rüberkommen. Das heißt, der erste Schritt muss immer sein, die Menschen mitzunehmen, in dem Fall die Führungskräfte mal mitzunehmen, in dem Fall mal dem Mindset Raum zu geben und mal zu schauen, wo stehen wir denn eigentlich? Was ist denn eure Vorstellung von guter Führung? Und das braucht es für mich immer an erster Stelle. Und da gibt's Unternehmen, auch die ich begleiten durfte, da bin ich auf ein 110% Positive Leadership Mindset schon zu Beginn gestoßen. Also da war völlig klar, Die haben zwar noch nie von Permalit gehört, aber ich bin da gerade quasi bei einem perfekten Role Model für Permalit. Und dann gibt es Organisationen oder Unternehmen, die sind eher weit weg von diesem Mindset. Und da sehe ich immer als ersten Aspekt mal, sich als Organisation mal anzusehen, wie ist denn das Mindset? Sind wir schon in dem Mindset? Und wenn nicht, dann braucht es ganz viel Meaning. Also Meaning im Sinne von, warum ist es sinnvoll, Positive Leadership, sich an Positive Leadership zu orientieren? Denn wenn ich als Führungskraft für Meaning sorgen muss, weil das Permalit-Modell so sagt, dann muss ich das ja auch als übergeordnete Instanz, wenn ich möchte, dass die Organisation sich an so einem Modell orientiert. Ich muss ja mit den gleichen arbeiten. Ne? Ich muss the reason why erklären. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, viele Menschen, die gar nicht so viel anfangen konnten zu Beginn mit Permalit, bei denen steigt massiv das Meaning, wenn ich ihnen Studienergebnisse zeige. Und das ist sozusagen das Geschenk dieser Verwebung zwischen Wissenschaft und Praxis, dass wir mittlerweile eine Menge an Studienergebnissen haben, die ganz klare Zusammenhänge zwischen diesen Führungsverhalten und Kennzahlen in Organisationen belegen. Wie zum Beispiel, wir konnten in einer Studie im Einzelhandel zeigen, dass bei gleichem Warenangebot gleiche Unternehmen Kundinnen und Kunden, die mit dem Einkaufswagen da durchfahren, mehr Geld an der Kasse ausgeben, in der Tendenz, wenn diese Filiale, wohlgemerkt gleiches Unternehmen, wenn diese Filiale von der Filialleitung mehr nach dem Permalit-Prinzip geführt wird. Das sind harte Kennzahlen. Wir konnten belegen, dass Krankenstandstage pro Jahr im Durchschnitt weniger sind in Teams, wo die Führungskraft mehr nach Permalit führt. Wir konnten dreimal, übrigens haben wir die Studie mittlerweile repliziert, Burnout-Gefährdung und Führungsverhalten im Bereich Hotellerie und Gastgewerbe, im Gesundheitswesen und die aktuellste Studie bei der Polizei in Deutschland. Bei allen drei Studien konnten wir von der Tendenz her zeigen, dass die Burnout-Gefährdung in Teams, wo eine Führungskraft sehr stark nach dem Permalit-Prinzip führt, um mehr als das Zweifache geringer ist, als in Teams, wo eine Führungskraft ganz wenig von dem macht. Das sind harte Kennzahlen und noch viele andere, die wir da haben. Und da ist meine Erfahrung, wenn man das zu Beginn auch mal gemeinsam diskutiert und sagt, schaut mal, das macht Sinn, das zu tun, dann verändert sich das Mindset. Und ich glaube, das braucht es mal. Wir brauchen mal ein Mindset, wo Führungskräfte sagen, ja, wir finden es gut, dass wir uns an diesem Stil orientieren. Und erst dann, aus meiner Sicht zumindest, erst dann dürfen die Maßnahmen folgen. Und was mache ich jetzt ganz konkret? Und das, was man jetzt ganz konkret macht, muss man sehr individuell auf die Organisation runterbrechen. Ich mache so an einem Beispiel fest. Wir haben in einem Unternehmen oder wir arbeiten nach wie vor in diesem Unternehmen, ich formuliere es ein bisschen allgemeiner, Einzelhandel Lebensmittel, wo das Thema war, wie kann ich das Meaning mehr in die Filiale bringen? Und da gibt es eine Menge an Vorschriften, die man im Lebensmittelhandel einhalten muss, wie zum Beispiel die Kühlkette, wie lang darf die Milch stehen, bevor sie wieder in die Kühlung eingeräumt wird. Oder wie muss ich das Obst genau hinlegen und warum darf ich bei diesem Obst nicht mit dem Daumen drauf drücken, um herauszufinden, ob es reif ist oder nicht und so weiter. Und da gibt es eine Menge an Vorschriften und das Spannende ist, dass für die Mitarbeitenden sehr oft überhaupt nicht nachvollziehbar ist, warum. Warum ist das die Regel? Naja, jetzt könnte man das Meaning falsch verstehen und sagen, ihr habt 537 Regeln und jetzt erkläre ich euch den Sinn von diesen 537 Regeln, denn da würde man wahrscheinlich Menschen völlig überfordern und jedes Interesse zerstören. Was die entwickelt haben war, sie haben gesagt, naja, wir machen das ein bisschen anders. Wir hängen bei uns am WC der Mitarbeitenden, machen wir so einen Rahmen. Und in diesen Rahmen hängen wir jede Woche eine andere Erklärung für eine bestimmte Verhaltensweise rein. Und da ist zum Beispiel so etwas, warum haben wir dieses Obst nur zu dieser Jahreszeit? Und dann stand drunter die Erklärung. Nachdem Menschen aufs Klo gehen müssen, kommen sie unweigerlich bei diesen, nenne ich mal, Informationen vorbei. Und jetzt kann ich sagen, wenn ich am Klo sitze, starre ich auf eine weiße Türe. Oder ich sitze am Klo und sehe wieder eine kurze Erklärung für etwas. Naja, wenn ich das jede Woche wechsle, rechne das mal um aufs Jahr, rechne das mal um auf 5 Jahre, rechne das mal um auf 10 Jahre, dann kann ich so zum Beispiel Meaning erleben im Unternehmen steigern. Und das ist eine minimale Intervention. Die kann ich aufs komplette Unternehmen ausrollen. Also das wäre so ein ganz praktisches Umsetzungsbeispiel.
Ein anderes Thema, Entschuldigung, ich will ganz kurz reingehen, weil ich diesen Transfer total wichtig finde, weil ich hab ja viel, ich komme aus der internen Unternehmenskommunikation aus, habe früher als PR-Berater gearbeitet. Und gerade die ganz viele Unternehmen, und heute ist ja auch kein Kostenfaktor mehr, haben ja so einen Begrüßungsmonitor in der Rezeption. Selbst wenn die Firma super klein ist, aber diese kleinen Wissensnuggets, wo kommen wir eigentlich her? Wann wurden wir gegründet? Wer ist der Gründer? Warum gibt es uns? Wie haben wir uns entwickelt? Warum haben wir das so gemacht? Ich finde, das ist ein super hilfreicher Impuls, weil man kann es super gut vorbereiten und dann über die Monate immer wieder ausspielen. Es ist nicht überfrachtend, es ist nicht überfordernd, es ist informativ und halt so Win-Win-Win-Situationen. Und das finde ich total, total wertvoll, das einfach nochmal zu highlighten. Entschuldige, nur für die Unterbrechung, aber das ist einfach ein Nugget, was ich total super finde.
Und du beschreibst es gerade so schön, Daniel. Es sind die kleinen Dinge. Ne? Das ist jetzt nicht immer das Große, sondern man kann das so quasi so, um mit deinen Worten zu sprechen, man kann das wirklich so als Nugget dazugeben, ohne dass es extra Zeit braucht, aber es stärkt das Meaning. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Eine andere sehr praktische Umsetzung, die ich fast quasi wie ein Guru predige, ist, wenn du als Führungskraft Mitarbeitenden sagst, was sie tun sollen, don't forget to tell the reason why. Erklär immer dazu, warum. Was ich in der Praxis sehr viel erlebe, ist, wenn die Zeit knapp ist, wird meistens nur mehr das Was kommuniziert. Folgende Anordnung, ab morgen bitte Folgendes so tun. Don't forget the reason why. Denn nur dann kann ich Meaning erleben, wenn ich verstehe, warum wir das machen. Also das ist einer der vielen Aspekte. Dann nehmen wir Relationships als Beispiel. Bei Relationships geht es ja um das Dazugehören, um die Beziehung. Das sind so Dinge wie, wann kommen die Mitarbeitenden überhaupt in die Situation, dass sie gemeinsam etwas oder dass sie gemeinsam in Kontakt sind und zwar nicht nur als Rolle. Eine ganz wichtige Erkenntnis ist nämlich, Beziehung entsteht nicht zwischen Rollen. Beziehung entsteht zwischen Menschen. Wenn ich als Marketingleiter der Buchhaltungsleitung in einem Meeting begegne, dann kommunizieren wir in der Regel aus den Rollen heraus. Und das ist total wichtig, um eine Sache weiterzubringen. Aber wenn ich mir als Mensch begegne, dann muss ich vielleicht wissen, dass von der Marketingleitung vielleicht gerade das Kind in die Schule gekommen ist. Und dass ich kurz mal frage, du, dein Kind ist jetzt auch gerade in die Schule gekommen, wie geht's euch damit? Jetzt entsteht gerade Beziehung. Und diese Beziehung hat wiederum Effekte auf das, wie gut wir in den Rollen zusammenarbeiten. Und jetzt kann ich mir als Unternehmen, als Organisation, als Führungskraft überlegen, wo gibt's denn bei uns diese Möglichkeit, dass Menschen sich außerhalb der Rolle begegnen? Und das muss jetzt nicht immer sein, wir verbringen ein Wochenende gemeinsam, sondern das kann jetzt sein, die 10 Minuten, wenn ich am Morgen ins Büro komme oder auf die Baustelle komme, starte ich gleich mit der Arbeit oder habe ich mal so 10 Minuten, wo einfach so ein allgemeiner, unstrukturierter Austausch ist. Meistens passiert da Beziehung. Und ich erinnere mich selbst an eine Führungskraft, die ich mal hatte, die gesagt hat, wer Zeit hat, bei einem Kaffee zu plaudern, hat noch Ressourcen. Also das Zeichen war, wenn ich so jemand sehe, dann heißt das, ist arbeitsmäßig nicht genug eingedeckt. Aus der Forschung, die wir heute haben und aus den Zahlen, die wir heute haben, würde ich es eher ganz anders formulieren. Natürlich, wenn ich jetzt 5 Stunden Kaffee trinke, ist Relationships abgedeckt, aber der Rest fehlt, das ist klar. Aber ich würde es heute anders formulieren und sage, wenn ich keine 5 Minuten mehr Zeit habe, um mit meinem Kollegen über Privates zu plaudern, dann läuft was schief und ich muss mir überlegen, wie kann ich solche Zeiträume wieder schaffen, weil es sich nachgewiesenermaßen günstig auswirkt auf die Organisation als Gesamtes. Und das sind kleine Dinge, die ich machen kann als Führungskraft.
Da würde ich gerade nochmal reingehen, weil natürlich verurteile ich das Rauchen und gleichzeitig, wenn man sich anschaut, was diese Raucherpausen bewirken, wenn man sich so ein inoffizielles Organigramm anguckt, das heißt, man sieht einmal das Organigramm, die formale Struktur und dann würde man so ein inoffizielles drüberlegen über Beziehungsnetzwerke, dann sieht man, wie gut vernetzt Raucher oft waren, weil die sich, Punkt 1, Accomplishment, wann machen die eine Raucherpause, wenn sie einen größeren Arbeitsabschnitt erledigt haben oder wenn sie gerade in einer Stressphase sind und eine Pause brauchen. Im Prinzip machen sie eine Atemtechnik mit schlechtem Nikotin, aber im Prinzip eine Achtsamkeitsübung mit einer Atemtechnik draußen und sie haben diese 5 Minuten Smalltalk und in diesen inoffiziellen Bindungen oder Inseln sind Bindungen entstanden. Und das ist das, was gerade im hybriden Kontext verloren gegangen ist.
Mhm. Ich finde es toll, dass du das ansprichst mit dem Rauchen, Daniel. Ich bin selbst ehemaliger Raucher und ich weiß, wie hilfreich dieses gemeinsame Rauchen war. Da habe ich Dinge erfahren, die hätte ich in einem anderen Kontext nicht erfahren. Dann war immer dieses, okay, man geht jetzt mal eine rauchen, da war ganz klar, das ist jetzt ein Break, das ist jetzt ein bisschen anders. Oder wir machen jetzt eine Rauchpause in einem Meeting, ne? Dann gehen alle mal raus und rauchen gemeinsam, damals zumindest. Und das war ein echter sozialer Kit. Und deswegen glaube ich, wir müssen Alternativen finden. Und das zeigt übrigens auch so diese Herangehensweise der positiven Psychologie, wenn ich es an dem Beispiel skizzieren darf. Es ist toll, dass der Großteil der Menschen nicht mehr raucht, weil Rauchen super ungesund ist. Jetzt kann ich aber mit dem Blickwinkel der positiven Psychologie auf das gleiche Phänomen schauen und mir ansehen, okay, es ist ungesund, es ist daher toll, wenn nicht geraucht wird, aber was ist denn das Gute am gemeinsamen Rauchen? Was ist das Gute am Schlechten? Und wenn ich es nach dem analysiere, dann sehe ich ganz klar, gemeinsames Rauchen hatte eine unglaublich große soziale Funktion. Und wenn ich mir erlaube, so drauf zu sehen, auch auf Dinge, die grundsätzlich gar nicht so gut sind im Gesamten, dann kann ich das Positive extrahieren, ohne es zu verlieren, wenn ich das grundsätzlich Negative dann verändere. Und das, was du jetzt gerade begonnen hast hier zu beschreiben, deswegen passt das Beispiel so wunderbar, dass wir uns überlegen sollten, wie können wir anstatt dem Rauchen gleiche Rahmenbedingungen schaffen, die ein Stückchen weit ritualisiert werden müssen, weil wenn ich es nicht ritualisiere, dann passiert es nicht. Um diesen sozialen Kit auch wieder hineinzugeben. Und das kann jetzt durchaus unterschiedlich sein. Das kann der Kaffee am Morgen sein, der gemeinsame. Das kann sein, dass es einen großen Tisch gibt, wo man gemeinsam Mittag isst zum Beispiel und wo auch ganz klar ist, wir freuen uns, wenn möglichst viele da zusammensitzen. Also solche kleinen Dinge, die ich aber in den Arbeitsalltag integriere, sodass sie passieren können. Und das ist wäre zum Beispiel Relationships. Und das geht, glaube ich, auch ohne Rauchen. Es braucht halt ein anderes Form von Ritual, das man gemeinsam macht. Also was lernen wir von den Raucherinnen und Rauchern? Ganz schön viel Positives eigentlich.
Welches Beispiel würdest du gerne noch anführen aus dem Buch Perma Leadership in der Praxis, wo du sagst, das war nochmal so ein Game Changer, das war nochmal ein Tool, das ist leicht einzuführen, das ist wirksam und das finde ich wirklich hilfreich.
Also so eine ganz kleine Technik beispielsweise, wo ich weiß, dass viele Unternehmen das mittlerweile machen, ist, dass man jedes Team-Meeting mit der WWW-Technik startet. WWW heißt What Went Well. Was bedeutet, dass die ersten Minuten ein Austausch ist, was ist uns zwischen dem letzten Team-Meeting und diesem Team-Meeting gut gelungen. Das machen wir in klassischen Meetings nämlich nicht. Wir gehen sehr rasch zur Agenda über und Agenda ist meistens, wo gibt es ein Problem, wo wir eine Lösung brauchen oder wo braucht man einen Plan, wo wir noch keinen Plan haben. Und wenn ich die ersten 5 Minuten oder je nachdem, wie lange die Meetings dauern, vielleicht sogar die ersten 10 Minuten mal so eine Runde mache, what went well, ist das eine sehr gute Möglichkeit, die recht einfach ist umzusetzen. Das wäre jetzt eine kleinere Variante.
Und jetzt würde ich quasi zum inhaltlichen Abschluss kommen, zu unserem Hauptteil. Gibt es eine Frage, wo du sagst, Mensch, Danny, da hätte ich mir gewünscht, dass du sie noch stellst, weil das blieb noch unbeantwortet. Und das ist mir nochmal besonders wichtig, das herauszuheben, gerade zum Thema positive Psychologie und Permalit.
Vielleicht in Verknüpfung eigentlich mit Organisationspsychologie. Die Frage, die ich mir wünschen würde, wenn du sie mir stellst, ist eigentlich Leadership, Management und alles das Gleiche oder ist das etwas Unterschiedliches?
Beantworte sie gerne gleich.
Weil ich sehe das als mittlerweile einen ganz zentralen Rahmen für Führungskräfte, weil man sehen kann, dass für die meisten Menschen in Organisationen die Begrifflichkeit Leadership, Management, Führung, alles das Gleiche ist, halt nur ein unterschiedlicher Name. Wir in der Organisationspsychologie differenzieren das aber sehr klar, nämlich Management als etwas, das ziel- und strukturorientiert ist und total wichtig in Organisationen, wo es darum geht, was sind die Aufgaben, wie kann ich die günstig verteilen, welche Prozesse brauchen wir, wie kann ich strategisch planen, welche Entscheidungen treffe ich auf Basis von Kennzahlen und so weiter. Management und Leadership als etwas davon Differenziertes, das ist das Menschenzentrierte, das Sinnorientierte. Und da stellt man sich so Fragen wie, welche Stärken haben Menschen, welche Potenziale haben die, was kann ich tun, um die Beziehung zu fördern, was kann ich tun, dass ich eine vertrauensvolle Beziehung im Team habe, wie kann ich inspirieren, wie kann ich Sinnhaftigkeit vermitteln. Und das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Qualitäten. Management, wenn man so möchte, stellt die Grundfrage, wie erreichen wir das Ziel möglichst effizient und mit welcher Strategie? Und Leadership ist der Aspekt, der die Grundfrage stellt, wie nehme ich die Menschen mit? Beides ist wichtig für eine gute Organisation, für eine funktionierende Organisation, aber auch für eine erfolgreiche Organisation. Aber wird sehr selten differenziert, weswegen die meisten Menschen, die in einer Führungsrolle sind, sehr viel Zeit mit Management verbringen. Strategie überlegen, Struktur überlegen, was total wichtig ist natürlich, aber zu wenig Zeit verbringen mit der Frage, und wie nehme ich die Menschen mit? Positive Leadership ist ein Leadership-Ansatz, wie der Name bereits sagt. Das heißt, hier geht es um die Grundfrage, wie nehme ich die Menschen mit? Daher ist es beim Leadership-Teil einzuordnen. Management-Teil ist genauso wichtig, verfolgt aber ein anderes Ziel. Und die Challenge für Führungskräfte ist in der Regel, dass Führung meistens bedeutet, dass ich beide Plätze bespielen muss, um wirklich gut zu sein in dem, was ich mache. Wenn ich nur Leadership mache und nicht Management, wäre das nicht gut für die Organisation und vice versa. Tatsache ist allerdings, dass die meisten Menschen in Führungspositionen viel, viel Zeit mit Management verbringen und sehr, sehr wenig Zeit mit Leadership. Und da würde ich mir wünschen, dass über die Beschäftigung mit dem Thema, über das Wissen, welche tollen Effekte Leadership hat, wie es auch gut für die Organisation ist, wenn ich das ernst nehme und mir Zeit dafür nehme, dass Führungskräfte dem Leadership-Teil mehr Raum geben. Und manche sagen dann, ja, aber woher soll ich die Zeit nehmen? Da muss man ganz klar sagen, wenn du keine Zeit für Leadership dir nimmst, dann gibt es kein Leadership mit allen negativen Konsequenzen, die das hat. Leadership braucht Zeit. Management auch. Und das sehe ich als etwas sehr Relevantes, diese Differenzierung zwischen Leadership und Management in Organisationen, auch von der Aufgabenbeschreibung her eine Differenzierung zwischen Leadership und Management, auch von der Zuständigkeit ganz klar zu machen, Zuständigkeit auch für Leadership und auch in der Zeitplanung in Bezug auf die Arbeitszeit sicherzustellen, dass ich ausreichend Zeit auch für Leadership habe. Wie wohl ich weiß als Führungskraft, ich führe ja selbst auch ein Team, Leadership schreit nicht. Na, wenn ich das weniger mache, dann ist das gar nicht so auffällig. Wenn ich aber irgendeinen Prozess nicht ordentlich definiert habe, dann gibt es ein Problem, ne? Wenn ich aber zu wenig vielleicht den Sinn erkläre, dann ist das Problem nicht so direkt sichtbar. Deswegen merke ich selbst, obwohl das natürlich beruflich mein Hauptthema ist, mich mit dem Thema zu beschäftigen, merke ich selbst auch, man muss sich da schon selber auch immer am Riemen reißen und sich selbst auch immer wieder, oder ich muss mich selbst auch immer wieder daran erinnern, dass Leadership auch Zeit braucht, die ich mir auch in meinem Kalender auch nehmen muss.
Und jetzt würde ich da gerne ergänzen, weil ich das jetzt auch sehr praxisnah und zeitnah ein bisschen erfahren habe. Punkt 1, glaube ich, dass es jetzt wieder mehr Zeit für Leadership geben wird, dank der KI. Ich habe das jetzt mit einigen Geschäftsführern in ganz unterschiedlichen Bereichen erlebt, wie deutlich sich bestimmte Arbeiten im Bereich Management stark reduziert haben, weil die KI einfach extrem unterstützend ist, sei es eine E-Mail, sei es ein Konzept, sei es Strategieentwurf, sei es PowerPoint, auch auf Management-Ebene. Also dort sind erhebliche Verkürzungen und für mich jetzt nicht mehr die Ausrede greift, keine Zeit für Leadership zu haben, denn das kann die KI nicht ersetzen. Die Präsenz, den Menschen, das Charisma, die Präsenz, die Bindung, die Würdigung, eine KI generiert ist, hast du toll gemacht, ist nicht das gleiche wie der, wenn der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin die Hand schüttelt und sagt, Mensch Mike, toll gemacht, tolle Arbeit am Band. Da gibt es für mich jetzt keine Ausreden mehr und ich sehe es im Alltag und deswegen finde ich deinen Appell und das Tool einfach nochmal so wertvoll zu sagen, nee, kommt, kümmert euch um Leadership, Prozesse ist alles wichtig, aber geht wieder raus ans Band, geht raus zu den Menschen, da wo gearbeitet wird, wo Wert geschaffen wird, da könnt ihr was wirken. So.
Ich finde das, eine tolle Zusammenfassung und vor allem Umlegung auf, was kann KI und was kann KI nicht. Du hast es perfekt beschrieben, KI ist ein tolles Management-Tool und hilft uns, Prozesse besser zu definieren, die Strategien vielleicht nochmal mit den Kennzahlen besser abzustimmen und so weiter. Was KI niemals können wird, und ich zitiere dich jetzt mit dem, was du gesagt hast, weil ich den Satz so toll finde, KI hat kein Charisma und das wird es niemals haben. Charisma können nur Menschen haben. Und ich zitiere einen Satz, den ich vorher gesagt habe, Beziehung entsteht zwischen Menschen und nicht zwischen Funktionen. Die KI ist eine Funktion. Möchte ich Beziehung am Arbeitsplatz aufbauen, wird das niemals durch KI ersetzt werden können. Das bedeutet, wenn die KI einen Teil der Managementarbeit abnimmt, dann habe ich mehr Zeit für Leadership, was definitiv günstig ist. Ich muss nur die Zeit auch nützen für Leadership. Und da bin ich nicht ganz so zuversichtlich wie du. Ich glaube nicht, dass das von selbst passieren wird, weil wir haben ja auch gehört vor 10, vor 20, vor 30 Jahren, dass wir irgendwann viel weniger arbeiten werden und dass uns die ganze Internet und so weiter, die ganze Automatisierung helfen wird, dass wir weitaus weniger arbeiten. Ich glaube, es ist eher das Gegenteil passiert. Menschen arbeiten jetzt einfach noch mehr in der gleichen Zeit. Und meine Befürchtung ist, Menschen machen dann halt noch mehr Management mit KI, wenn sie mehr Zeit haben. Außer wir zeigen die Sinnhaftigkeit von Leadership noch stärker auf, machen Führungskräften und Organisationen bewusst, wie wichtig Leadership ist und unterstützen damit Organisationen, dass sie die frei gewordene Zeit wirklich in Leadership investieren. Wenn uns das gelingt, dann bin ich zuversichtlich, dass es in eine gute Richtung geht und KI uns tatsächlich den Teil abnimmt, für den wir vielleicht nicht mehr so viel Menschen brauchen, aber die KI wird niemals das sein können, was heute ein Mensch ist, zumindest für den Großteil der Menschen, weil KI kein Charisma hat, weil KI keine Vorbildfunktion hat, weil wahrscheinlich KI dieses Gefühl von wir nicht in einer gleichen Stufe jemals auslösen können wird, wie Menschen das können. Und das ist doch toll, oder? Weil das heißt, es gibt einen ganz klaren Auftrag für Führung in der Zukunft. Überleg dir, was kannst du, was die KI niemals können wird? Und da gibt es eine ganze Menge. Das ist eine schöne Nachricht.
Super, jetzt versuche ich aber die dritte Überleitung in den persönlichen Teil. Markus, ich weiß, du hast im Vorgespräch schon gesagt, du hast schon ein, zwei Folgen gehört in Vorbereitung auf unser Gespräch. Das heißt, du weißt, was jetzt kommt. Und zwar folgende Frage. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Also, wenn ich eins rausgreife, dann ist es sicher die Übersetzung aus der Wissenschaft von Positive Leadership in die Praxis, in die Anwendung in der Praxis mit der Entwicklung von Messinstrumenten, die in Unternehmen verwendet werden, 360-Grad-Feedbacks, Organisationskulturanalysen und den Permalit-Profiler, wo ich weiß, da steckt viel Wissenschaftswissen dahinter, aber das wird in vielen Unternehmen in der Praxis verwendet, von Führungskräften, vom HR-Management, wo ich dann auch sehe, da passiert etwas mit der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass Organisationen in der Praxis weiterentwickelt. Das ist sicher etwas, das mir persönlich auch am meisten Sinn erleben gibt.
Stark. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Es ist eigentlich das Gegenteil von einer Stärke. Das heißt, ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ob ich es haben möchte. Eine meiner Stärken ist Authentizität. Man sieht mir oder spürt sehr gut, was ich gerade wie empfinde. Und da hätte ich öfter gerne die Fähigkeit, dass ich vielleicht manchmal diplomatischer oder, wie soll ich sagen, neutraler reagieren könnte auf Dinge. Und das kann ich manchmal, aber in der Tendenz bei Weitem nicht so gut, wie andere Menschen das können.
Spannend. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Also wahrscheinlich viele, die ich jetzt gar nicht so im Kopf habe. Ein Buch, das mich vor Jahrzehnten und wahrscheinlich auch in die Psychologie gebracht hat, war von Viktor Frankl und trotzdem Ja zum Leben sagen. Weil er in seinem Buch beschreibt, wie er Sinnhaftigkeit in einer der dramatischsten Lebenssituationen für sich gefunden hat, nämlich im Konzentrationslager, und ihm das Leben gerettet hat. Und das Buch für mich so ein ganz starkes Zeichen war von, egal wie, sorry für den Begriff, wie beschissen und schrecklich dein Leben gerade ist, aber die Einstellung zur Situation kannst du immer noch selber mit beeinflussen. Das fand ich irgendwie schon als, ich glaube, ich war damals noch jugendlich, wie ich das gelesen habe, beeindruckend. Also das, was ich ein Buch, das einen großen Effekt auf mein Leben hatte. Dann auf mein
Ganz kurz, Entschuldigung, dann würde ich nur mal ganz kurz reingehen für die Zuhörerin. Gerne die Folge, Paperwings Podcast Folge mit Alexander Weseli anhören. Das ist der Enkel von Viktor Frankl, der auch das Frankl-Zentrum aufgebaut hat. Dem habe ich dazu ein bisschen mal interviewt. Also da auch gerne mal Vertiefungen reingehen, weil großartiges Buch.
Entschuldigung. Also ganz toll, und auch alle anderen Bücher übrigens von Viktor Frankl sehr lesenswert. Dann ein Buch, das mein Leben sicher sehr stark, mein berufliches Leben beeinflusst hat, ist sicher das Buch von Martin Seligmann, Flourish. Auf Deutsch, glaube ich, heißt es, wie Menschen aufblühen, weil er darin zum ersten Mal das Perma-Modell beschrieben hat. Und wahrscheinlich müsste ich jetzt 50 Bücher aufzählen. Ich wähle jetzt einfach ein drittes aus. Barbara Fredrickson, Die Macht der guten Gefühle, glaube ich, heißt das Buch. Oder Die Macht der positiven Emotionen, ich kann es nicht genau sagen, aber in der Art, wo sie im Buch sehr gut beschreibt, und das für mich auch sehr augenöffnend war, dass positive Emotionen nicht nur ein nice to have ist, im Sinne von schön, wenn man das auch noch hat, sondern dass positive Emotionen wirklich so die Grundlage für ganz, ganz, ganz viele Dinge sind, die zum Beispiel auch leistungsorientiert sind. Und diese Zusammenhänge mal so zu sehen oder auch so praktische Dinge zu lernen wie, wenn gerade alles schwierig wird, ist es trotzdem wichtig, dass du auch Inseln findest, wo du dich gerade mal wohlfühlst. Das habe ich von Barbara Fredrickson gelernt und das ist echt großartig.
Toll. Welche Glaubenssätze oder welcher Glaubenssatz hat dich in deinem Leben behindert?
Wahrscheinlich ganz stark als Jugendlicher, du kannst das nicht.
Welcher hat dich zum Erfolg geführt?
Muss ich jetzt überlegen, wahrscheinlich in der gleichen Zeit und vielleicht später auch noch. Wir glauben an dich.
Welches ist dein Lieblingsfoto aus deiner Kindheit?
Also spannenderweise poppt jetzt ein Foto auf. Ich habe als Kind, als Jugendlicher, also ich habe viel Musik gemacht und habe dann in einer Band gespielt. Und da gibt es so ein Foto, das also heute richtig schräg aussieht, wo wir so im Jogginganzug, weil wir wurden da gesponsert von der Firma Champion, weil wir waren die Band Champion und deswegen hatten wir da so Jogginganzüge an. Und da gibt es ein Foto, wo wir da so stehen zu fünft, was heute völlig skurril aussieht. Aber wenn ich das so zurückdenke, finde ich das total schön eigentlich, bezogen auf die Zeit. Und es passt übrigens auch zu dem Glaubenssatz, wir glauben an dich. Na, weil da, also das, was wir da mit Musik gemacht haben, wenn es da nicht Leute gegeben hätte, die geglaubt haben, dass wir das irgendwie schaffen und dass wir da wirklich dann auch vor Publikum spielen, weiß ich nicht, was daraus entstanden wäre.
Was ist der Ausgangsort deiner Lebensreise?
Der Ausgangsort meiner Lebensreise, würde ich sagen, ist mein Geburtsort und das ist Wels in Oberösterreich.
Wo findest du Ruhe und Gelassenheit?
Auf jeden Fall in der Natur, mit mir alleine.
Welche Werte, Charaktereigenschaften, Wesenszüge und Verhaltensweisen hat dein Lieblingsmensch?
Eine unglaublich ausgeprägte Empathie.
Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Die drei Erkenntnisse. Also deine Fragen sind wirklich tricky. Und ich will nur sagen, sie treffen mich völlig unvorbereitet, aber ja, ich werde sie trotzdem beantworten. Also eine Erkenntnis ganz sicher, du kannst deinen Beruf völlig verändern. Also im Sinne von, du kannst auch jetzt was, du kannst das einfach aufhören und was völlig anderes machen, die schon relativ früh da war. Eine zweite Erkenntnis, ganz sicher, wenn du Leidenschaft verspürst, bist du richtig. Und eine dritte Erkenntnis, richtig groß wird es erst dann, wenn andere Menschen mit dabei sind.
Stark. Welche Menschen inspirieren dich?
Möchtest du gern Namen hören oder Beschreibung von Menschen?
Das ist offen, das lasse ich dir offen.
Okay, dann würde ich es gerne ein bisschen allgemeiner formulieren. Für mich sind es Menschen, die für das brennen, was sie machen, und ich dann erleben darf, wie sie für das brennen, was sie machen, finde ich super inspirierend. Und ich finde Menschen inspirierend, die sehr intellektuell sind, also die Dinge quasi auf einer Metaebene beleuchten. In Kombination, dass sie aber nicht in die Negativfalle hineintappen. Ich nenne es mal Negativfalle, also im Sinne von, dass dann alles nur mehr hinterfragt wird. Sondern dass es eher so um so Zusammenhänge erkennen, die auf einer Metaebene sind, finde ich super spannend. Und Menschen, die halt sehr enthusiastisch in dem Sinn, was sie machen. Wahrscheinlich Schön. Die Enthusiastinnen und Enthusiasten noch mehr als die Intellektuellen.
Die enthusiastischen Intellektuellen und die intellektuellen Enthusiasten vielleicht. Ja. So. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Wenn ich das tun könnte, dann wäre es wahrscheinlich, also jetzt, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich mir jetzt Sigmund Freud wünschen. Nicht, weil ich so ein großer Anhänger der Psychoanalyse bin, sondern weil ich würde von ihm total gerne erfahren, wie war das, dass er zu einer Zeit mit völlig, für diese Zeit völlig skurrilen Ideen da in eine Gesellschaft gegangen ist, die überhaupt nicht reif war eigentlich für sowas zu der Zeit. Wie hat er das gemacht? Was war sein Antrieb dafür? Wie ist er da umgegangen damit, dass er auch angefeindet wurde dafür? Und wie ist es in späterer Folge, wie ist er damit umgegangen, als quasi seine Jünger, nenne ich es jetzt mal, ihre eigenen Ideen entwickelt haben? Und warum kam es dann zum Bruch mit denen? Also quasi, was hat ihm gefehlt, dass er es geschafft hat, dass neue Entwicklungen oder andere Entwicklungen nicht zum Bruch hätten führen müssen? Das würde ich gerne lernen und einfach zu verstehen, weil in den Büchern schreibt er natürlich das aus seiner intellektuellen Perspektive, aber Ich würde es unglaublich spannend finden, wie hat der Typ das gemacht, dass er aus dem Nichts heraus da so etwas in die Welt gebracht hat, dass er voll schräg war für diese Zeit und eigentlich voll unanständig war. Ich meine, Sexualität in dieser Zeit ist ja unglaublich und dann baut er alles auf das auf. Wie hat er das gemacht? Und das würde mich interessieren.
Spannend. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Ich würde ihm raten, nimm das, was kommt, nicht zu tragisch. Am Ende wird's richtig gut.
Schön. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Wahrscheinlich, dass etwas bleibt von dem, was ich in meinem Leben gemacht habe, was ohne mich existiert und für andere etwas bringt.
Und wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ich glaube, dass ich das gar nicht habe. Also ich glaube, ich habe eher vielleicht zum Mantra des Tages oder der Woche oder sowas, aber des Lebens, ich glaube, das ist veränderbar.
Das ist veränderbar. Mhm. Vielleicht gehen wir aber trotzdem mit einem Impuls für Führungskräfte raus, den du ihnen noch kurz mitgeben wollen würdest.
Also vielleicht mag das jetzt sogar mein Lebensmotto sein, weil ich glaube, das zieht sich über alles drüber, nämlich verlerne nie dankbar zu sein. Nicht alles, was du bist, was du hast und was du kannst, liegt in dir, sondern es sind und waren immer andere Menschen auch daran beteiligt.
Sehr schön. Lieber Markus, vielen, vielen lieben Dank. Die Zuhörer merken es, es ist eine der längeren Folgen geworden. Ich habe von meinen 92 Fragen, glaube ich, 4 gestellt und habe noch viele weitere. Es war extrem kurzweilig, unterhaltsam und informativ. Vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Ja, danke, Dane, für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Ich wusste ja schon, dass das Gespräch ein sehr offenes ist. Bin selbst überrascht, wo es letztendlich hingegangen ist, das Gespräch. Und eines kann ich attestieren für alle, die jetzt noch zuhören. Eine von den 24 Stärken, die man bei Menschen diagnostiziert in der positiven Psychologie, ist Durchhaltevermögen. die kann man definitiv attestieren.
Vielen Dank und tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.